Hallo und herzlich willkommen zu Folge 122 von Happy Bootstrapping. Wie du hörst, spreche ich etwas nasal. Das liegt am Heuschnupfen. Hier hat leider noch niemand was erfunden, was für mich so wirklich funktioniert. So, in der heutigen Folge spreche ich mit dem Alex Peininger von WalletGuide.com. Der Alex teilt im Podcast seine komplette unternehmerische Reise. Er hat nämlich vor WalletGuide schon ein Social Media Analytics Unternehmen namens Quintly aufgebaut. Und dann mit Investoren wieder zurückgekauft und am Ende verkauft und schon damals als Side-Hustle, ich glaube es war im Jahr 2019 oder 20, WalletGuide gestartet, um seine Vermögenswerte zu tracken. Also nicht jetzt rein ETF-Fonds und Aktien, sondern auch sowas wie Immobilien oder vor allem Unternehmensbeteiligungen, die er hält als Business Angel. Genau. Und das war für ihn eine Lücke und für seinen Bruder, mit dem hat er das zusammen gemacht, in dem Personal Finance Markt. Und wollen eben da eine ganzheitliche Sicht über alle Vermögenswerte ermöglichen. Ist eine coole Reise, auch voll super interessant, dass die ganze Familie unternehmerisch tätig ist und, wie ihr dann hört, sich einmal im Jahr oder sogar zweimal für einen Retreat trifft. Fand ich super interessant. Und hört unbedingt rein in die Folge. Und wie immer freue ich mich über Feedback zur Folge. Einfach an hallo@happy-bootstrapping.de oder kurz auf LinkedIn schreiben. Oder auch den Podcast kommentieren und weiterempfehlen. Das wäre natürlich geil. So, jetzt geht's direkt los in die Folge. Viel Spaß mit dem Alex und mir. Guten Morgen, Alex, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, hi. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, schön, dass du dabei bist auf jeden Fall. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, mit was beschäftigst du dich gerade? Ganz viele Fragen zum Einstieg. Aber es ist immer so, der Einstieg ist so 5 Minuten, damit die Hörerinnen wissen, auf was sie sich hier einlassen die nächste Stunde.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin Alex, bin 41 Jahre alt, komme aus Düsseldorf, bin derzeit Gründer von WalletGuide mit meinem Bruder zusammen. Das machen wir seit ein paar Jahren. Davor war ich ungefähr 12, 13 Jahre lang Gründer von Quintly. Das war so eine B2B-SaaS-Lösung im Social-Media-Analytics-Bereich. WalletGuide jetzt ist halt im Personal-Wealth-Tracking, Personal-Finance-Bereich sozusagen. Also das ist so ein bisschen meine unternehmerische Karriere. Davor, ich bin Diplom-Mathematiker mit Nebenfach Informatik, also komme eher aus der technischen Richtung. War dann da noch ein paar Jahre in der Unternehmensberatung und seitdem bin ich eigentlich dann Unternehmer geworden mit verschiedensten Stufen dazwischen.
WalletGuide macht Personal-Wealth-Tracking. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wann brauche ich das? Hast du selber gemerkt, ich habe jetzt die Firma verkauft und jetzt habe ich Geld und das investiere ich da und da, wo die Excel-Liste wird zu kompliziert, ich brauche ein Tool und hast dann selber gebaut? Ist das die Story dazu?
Genau, das ist so ein bisschen die Story. Also ich habe auch, bevor wir verkauft haben, schon Ewigkeiten, vor 10, 15 Jahren, immer schon angefangen, meine Finanzen irgendwie mit irgendwelchen Spreadsheets zu tracken. Auch viel mit anderen gesprochen, die das dann ähnlich gemacht haben. Also eigentlich jeder, der so ein bisschen komplexere Use Case hat, fängt an, irgendwelche Excel-Tabellen zu bauen oder Google Sheets oder so. Und die Idee war dann eigentlich, okay, warum gießen wir das nicht in eine Software, die quasi so flexibel ist, dass sie quasi die Cases abdecken kann, die sonst in einem Spreadsheet drin sind, aber halt mit einer Usability, die halt modern ist sozusagen. Das ist die Idee, dass du halt alles auf einen Blick sehen kannst. Was hast du? Wie entwickelt sich dein Vermögen? Solltest du vielleicht irgendwas umschichten? Also im Prinzip so dieser 360-Grad-Blick auf deine persönlichen Finanzen in dem Fall.
Und wann habt ihr das genau gegründet? Ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall auf Facebook-Posts schon von 2020.
Genau, also wir haben, da waren wir noch bei Quintly aktiv, also vor dem Verkauf von Quintly, sprechen wir wahrscheinlich später noch drüber, haben wir quasi schon damit so als Side-Project angefangen, weil wir hatten damals in der Endzeit schon geguckt, wir hätten mal Lust, noch ein bisschen was nebenbei zu machen, andere Ideen verfolgen und dann haben wir das einfach so ein bisschen gestartet als Side-Projekt. Dann haben wir 2022 haben wir verkauft und dann ist das Projekt erstmal wieder so ein bisschen zum Liegen gekommen, weil dann haben wir natürlich auch Verpflichtungen im Unternehmen sozusagen. Und jetzt, seitdem wir wieder ein bisschen mehr Freiheit haben mit unserer Arbeitszeit, quasi arbeiten wir jetzt im Prinzip Vollzeit, nahezu Vollzeit daran, so 80% ungefähr.
Wir beide?
Genau, mein Bruder und ich wieder. In der gleichen Konstellation waren wir quasi auch bei Quintly schon aktiv und jetzt wieder in der Zweierkombination machen wir genauso weiter.
Das heißt, ihr habt zwei Mitarbeitende, nämlich euch beide. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Und macht ihr damit schon Umsätze? Wahrscheinlich schon, oder? Gibt ja verschiedene so ein bisschen Tarife.
Genau, wir sind aber noch wirklich in der ganz frühen Product-Market-Fit-Phase. Also haben wir jetzt irgendwie so 10, 20 zahlende Nutzer, mit denen wir gerade testen. Auch weil wir so ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt haben, wir wollen eigentlich erstmal mit wenigen Nutzern im Prinzip sicherstellen, dass die Churn-Rates und Retention gut ist quasi, bevor wir dann versuchen, das hochzuskalieren. Weil das war so ein bisschen Learning aus der Vergangenheit, dass man sehr viel Geld ausgeben kann wenn du dann dadurch die falsche Audience reinholst oder die Retention nicht stimmt. Und das ist so ein bisschen unser Learning. Wir gehen das jetzt recht langsam an, damit wir uns halt sicher gehen, dass wir dann auch wirklich einen Product-Market-Fit haben an der Stelle.
Also eine ähnliche Story hatte ich ja schon mal, und zwar mit Projo. Da hat hier der Gründer auch einen Exit gemacht und hat dann 2 Jahre lang ein Produkt gebaut. Ich glaube, ich verlinke die Folge, war glaube 59 oder 60, der Benedikt. Und hat dann 2 Jahre mit den ersten Kunden gebaut, ohne dass es überhaupt öffentlich war. Das fand ich super interessant, weil du halt dann, ja, du hast wirklich den Product Market Fit, aber das musst du sich auch leisten können, sage ich mal. Das ist bei euch jetzt möglich durch den Exit von Quindly, vermute ich mal, oder?
Genau, also wir haben 2 Aspekte. Wir wollen das halt wieder Bootstrap machen. Bei Quindly war das so halb-halb. Das heißt, unsere Kosten sind quasi wir. Das ist so ein bisschen unsere Opportunitätskosten. Wir zahlen uns ja jetzt noch kein Gehalt daraus. Und also das ist so ein bisschen das Setup. Wir versuchen es halt sehr schmal zu halten, bis wir halt wirklich an dem Punkt sind, wo wir sehen, okay, jetzt kann das skalieren. Das ist der eine Punkt. Und wir sind ja beide eher Techies, ne? Das heißt, wir unterliegen natürlich auch so ein bisschen diesem Thema, wir bauen lieber irgendwas, anstatt das zu vermarkten. Ja, das ist mittlerweile ganz gut verstanden. Versuchen da jetzt auch mehr unserer Zeit quasi auf der Marketing-Richtung zu verbringen. Aber das ist immer so ein Struggle, ne? Als Techniker will man immer so ein bisschen mehr, lieber nochmal das nächste Feature bauen und so weiter. Und das ist aber auch unser Plan, sobald wir mal an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, jetzt sehen wir, da kommt ein Product-Market-Fit, dann würden wir auch entsprechend ein kleines Team wahrscheinlich aufbauen, was dann entsprechend weiterarbeiten kann.
Der erste wird dann eine Chief Marketing Officer sozusagen. Oder Growth nennt man das ja heute. Muss man jemand für Growth einstellen. Okay. Ah ja, jetzt, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Quindly ist ja schon eine interessante Story. Habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben dazu. Ihr wart ja relativ früh dann dran mit der ganzen Geschichte. Kannst du mal, wann habt ihr Quindly gegründet und wie ging da die Reise los und wie habt ihr das skaliert? Das war ja auch noch vor dem ganzen VC, bevor VC und Bootstrapping überhaupt ein Begriff war wahrscheinlich.
Genau. Also im Prinzip hat das so ein bisschen angefangen schon, also nicht Quindly, aber die Vorgeschichte davon, so 2007, da kam Facebook, glaube ich, so raus mit dem ganzen App-Ökosystem. Da hatten wir im Prinzip eine Agentur, auch mein Bruder und ich zusammen, und haben im Prinzip so Facebook-Apps, Integrationen für große Marken entwickelt. Und da ist so ein bisschen dann, darüber sind wir an das Thema überhaupt rangekommen, Social Media, und haben dann aus einem Kundenneed ist dann im Prinzip entstanden, na, jemand würde gerne mal seine Zahlen sehen, wie viele Fans hat er, wie viele Posts, wie viele Likes etc. und die mit dem Wettbewerb vergleichen. Ne? Und das war so ein bisschen der Ursprung der Idee. Und dann haben wir 2010, haben wir aus unserer Agentur im Prinzip eine Ausgründung gemacht, haben das in ein eigenes Unternehmen geschoben. Damals hieß das noch Social Media Tracking, ganz am Anfang die Software. Und da sind wir dann losgelaufen im Prinzip. Das heißt, die ersten Kunden haben wir so ein bisschen aus dem ganzen Agenturumfeld gewonnen, was wir damals so als Netzwerk hatten. Und dann kam so ein bisschen die Story, die du auch schon angesprochen hattest. Dann, ich glaube, dann war das so Ende 2010 oder so, kam ein US-Unternehmer auf uns zu. Die hatten diese ganzen großen Blogs, allfacebook.com etc. in den USA. Und da war so ein bisschen die Idee, dass die sagten, hey, ihr baut da ganz cooles technisches Analytics-Produkt. Wir haben die Reichweite, lass uns das doch irgendwie kombinieren. Und dann haben wir ein bisschen verhandelt und dann sind die, glaube ich, so im März 2011 sind die dann im Prinzip eingestiegen, haben bei uns investiert und dann haben wir auch das Produkt umbenannt in All Facebook Stats sozusagen. Also es war damals noch rein Facebook, noch nicht irgendwie verschiedenste Plattformen. Und darüber sind wir dann entsprechend ja weitergewachsen und auch direkt sehr, sehr international, weil durch den amerikanischen Investor waren wir halt so ein bisschen dann auch in der Bringschuld sozusagen, das international aufzubauen.
Habt das Agenturgeschäft zu dem Zeitpunkt schon aufgehört gehabt?
Ja, wir haben das so halb gemacht, also typischer Fade-Over, würde ich sagen. Also mein Bruder und ich habe schon tendenziell mehr Zeit auf dem neuen Produkt verbracht. Mein Bruder hat noch mehr Projekte gemacht und dann haben wir das im Prinzip so mit der Zeit oder mit dem Geld, was reinkam, entsprechend übergefadet sozusagen. So, dass wir dann, ich glaube so ab 2012 oder so, waren wir eigentlich dann beide Vollzeit und haben dann angefangen, auch ein Team aufzubauen.
Okay. Und genau. Bis dahin war es bootstrapped, weil eben war es typisch, so wie habe ich jetzt auch schon ein paar Fälle hier gehabt, die Agenturgeschäft, Freelancing oder irgendwas gemacht haben, um dann ihr SaaS-Produkt zu bauen. Bin mir aber nicht sicher, ob man das damals schon SaaS genannt hat. Hat man das damals schon SaaS genannt?
2010? Ich weiß exakt auch nicht. Das war so ein bisschen. Aber also wahrscheinlich. Das kann man später. Also bei uns war dazu, das war jetzt nicht so eine klassische VC-Runde sozusagen. Also das war jetzt nicht, dass wir wie Prozess gestartet haben, wir wollen jetzt einen Investor finden, sondern das war eher so Zufall. Das heißt, ich habe nach irgendwelchen Blogs gesucht, worauf wir irgendwelche Werbung schalten konnten für unser Produkt. Dann hatte ich den halt angeschrieben und darüber kam dann die Diskussion. Das heißt, das war eher so ein Zufallsprodukt, wo sich einfach zwei gefunden haben, die gedacht haben, das wäre eine gute Idee. Und das war jetzt also kein gezielter Investitionsprozess sozusagen. Und auch von den Summen war das dann eher irgendwie was ja, mittleres sechsstelliges, wahrscheinlich eher so eine, heute würde man wahrscheinlich sagen, eine große Angel-Runde sozusagen. Und also es war eher strategisch orientiert und nicht so sehr jetzt auf das Investment. Man muss also sagen, wir haben uns auch so ein bisschen schwer damit getan, das Geld dann auszugeben. Also wir hatten auch, glaube ich, ein Jahr oder zwei später, wenn wir quasi das Geld noch fast komplett auf dem Konto liegen. Das heißt, es war so ein bisschen gar nicht unsere DNA. Uns ging es tatsächlich mehr so um die Partnerschaft und den Zugang zu
die Reichweite. Genau. Okay. Ja. Habt ihr dann eure Deutsch, was war das damals für eine Firma, die ihr da hattet hinter dem All? Also,
wir hatten das dann in dem Zuge aus unserer Agentur in eine weitere GmbH ausgegründet, quasi. Uh-huh. Also, es war wie so eine Splittung der GmbH. Genau. Und dann, ab dem Moment war es dann quasi eine eigene GmbH, damit wir dann auch eine eigene Cap Table im Prinzip bauen konnten dafür.
Und die Kooperation mit dem amerikanischen Unternehmen, die ist über die GmbH gelaufen oder ist, weil genau. Es ist ja auch so typisch, dass die dann sagen, nee, du musst eine Inc. drüber bauen, sodass wir irgendwie amerikanische Firma investieren und nicht in die deutsche.
Genau, die haben in die deutsche GmbH investiert, inklusive dieses typische, die Amerikaner kommen rüber, müssen sich beim Notar irgendwie 2 Stunden was vorlesen lassen, was die dann ganz, ganz besonders interessant finden. Aber genau, das war das Modell.
Okay, interessant. Naja. Okay, wie ging es dann weiter?
Genau, und dann, ich glaube, wann war das so, Ende 2012, Ende 2013, da waren wir wirklich gesagt in der Situation, wir haben das Geld gar nicht ausgegeben, wir waren so mal typisch deutsch zurückhaltend, würde ich sagen, haben so ein bisschen geguckt, okay, wo schaffen wir den Wert? Das heißt, wir waren auch so ein bisschen mal aus amerikanischer Sicht zu träge und zu langsam, würde ich sagen, um das so umzusetzen. Uns fehlte damals aber auch noch so ein bisschen das ganze Sales-Know-how, wir kamen, wie gesagt, auch aus der technischen Richtung und auch diese Partnerschaften sind ja, die hören sich immer vorher besser an, als die meisten hinterher sind. Dann kam da auch nicht so der Rieseneffekt drauf. Und dann wollte unser amerikanischer Investor halt irgendwann, hat er auch gesagt, ah, ich will lieber woanders unterstützen, wollte, glaube ich, auch in den Wettbewerber von uns investieren, etc. Und in dem Zuge haben wir dann im Prinzip unsere Anteile wieder zurückgekauft mit ein bisschen Friends and Family Kapital, ein bisschen Fremdkapital auch, etc. Haben wir dann im Prinzip zu einem ähnlichen Kurs, wie die Investoren eingestiegen waren, das dann wieder zurückgekauft. Deswegen haben wir uns auch im Nachhinein dann immer quasi wieder Bootstrap genannt, weil wir das im Prinzip dann ja wieder zurückgezahlt haben, wenn man so will. Genau, okay. Das war dann Ende, ich glaube Ende 2012, Anfang 2013 und in dem Zuge haben wir uns dann auch von All Facebook Stats in Quickly umbenannt, weil halt diese All Facebook Brand zu unserem Investor gehörte und ab dem Moment haben wir aber auch dann weitere Netzwerke hinzugenommen. Twitter war dann, glaube ich, das erste, YouTube kam dazu etc. Und deswegen passte das dann auch ganz gut.
Okay. Und dann ich habe mir vom Vorgespräch aufgeschrieben, ihr habt euch jedes Jahr verdoppelt. Wie macht man das in der Zeit? Also hat es allein gereicht, die anderen neuen Netzwerke anzubinden, die du jetzt angesprochen hast? Und
also ich glaube, der größte Unterschied war bei uns tatsächlich, dass wir uns als Tech-Gründer hingesetzt haben und wirklich Sales gemacht haben den ganzen Tag. Irgendwie das war so 2013, da haben wir auch relativ viel Zeit. Also wir hatten so ein bisschen den US-Zugang natürlich dadurch, haben wir relativ viel Zeit. Ich war so 3-4 Monate in San Francisco auch, Silicon Valley. Mein Bruder war auch eine Zeit da, wir haben da so ein bisschen den ganzen Spirit mitbekommen. Das sind ja auch, sagen wir, die Tech-Gründer noch ein bisschen gehypter als bei uns. Und haben dann so ein bisschen auch gelernt, wie funktioniert eigentlich Sales, was muss ich machen? Und dann war es wirklich so, dass wir haben immer viel direkt so Content-Marketing gemacht, hatten dann viel Inbound-Traffic und haben dann wirklich im Zweifel eine Zeit lang irgendwie 8 Stunden am Tag in Sales-Calls gesessen. Und dieses typisch amerikanische, okay, solange jemand nicht Nein sagt, mach so weiter sozusagen. Das hat dann irgendwie den Unterschied gemacht zwischen 1% Monatswachstum und 10% Monatswachstum. Und dann ab dem Moment, als wir das verstanden hatten, dann ging es im Prinzip bergauf. Und dann kam auch so ein bisschen so die goldenen Zeiten, 2014, 2015, 2016, wo es eigentlich nur nach oben ging. Und da haben wir uns, wie gesagt, teilweise verdreifacht, teilweise verdoppelt vom Umsatz. Wir waren dann am Ende, glaube ich, irgendwo in einem niedrigen 7-stelligen Bereich vom ERA, also wiederkehrender Jahresumsatz. Und genau, und dann danach sprechen wir gleich jetzt drüber, wurde es dann ein bisschen schwieriger nach ab 2017. Aber das waren so, sagen wir, wenn ich zurückdenke, waren das eigentlich so die goldenen Zeiten von vielleicht 2012 bis 2016, würde ich sagen.
Und die Kunden waren dann schon komplett international, weil ihr dann von USA aus auch angerufen habt? Oder ist es dann,
genau, also wir haben alles verlagert Richtung Europa? Wir haben alles aus Deutschland gemacht. Okay. Das ging auch ganz gut. Die Amerikaner sind, glaube ich, auch von der Kundenzielgruppe sehr schnell mit Entscheidungen, haben immer eine Company Credit Card, die du über eintippen kannst. Also es geht wirklich sehr schnell. Ich glaube, der Sales Cycle ist wirklich nur halb so lang oder so im Vergleich zu uns. Und wir hatten dann teilweise so Spitzenzeiten, wahrscheinlich Ende 2016 haben wir tatsächlich, glaube ich, so 35-40% US-Anteil vom Umsatz und dann nochmal das Gleiche, sagen wir mal, aus der Dachregion und der Rest international im Prinzip. Und ich glaube, wir haben dann zur Zeit, glaube ich, Kunden aus knapp 50 Ländern oder so, die das dann genutzt haben. Also wir waren immer international first und das Produkt auch direkt auf Englisch gebaut sozusagen. Ne? Das war eigentlich immer ja so die Maßgabe.
Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen bei der neuen Geschichte, dass du das auch machst, aber da sprechen wir auch noch drüber.
Genau.
Okay, kurze Werbeunterbrechung. Jeder Cent zählt, wenn du dein Business ohne Investoren aufbaust. Deshalb brauchst du smarte Lösungen, die günstig, effizient und professionell sind. Und genau das bietet Squarespace, die All-in-One-Plattform für Bootstrapping-Gründerinnen, die ohne hohe Kosten eine professionelle Online-Präsenz aufbauen wollen. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Mit Squarespace erstellst du eine hochwertige Webseite in nur Minuten. Wähle ein Design, passe es mit KI-gestützten Designintelligenz an und starte direkt durch. Und das Beste? Squarespace bringt alles mit, was du brauchst. Beispielsweise ein SEO-Tool, damit Kunden dich schneller finden, Online-Verkaufsoptionen für Produkte, Dienstleistungen oder digitalen Content und einfache Rechnungsstellung, um schneller bezahlt zu werden. Und das alles in einem Tool. Spare jetzt also Zeit, Geld und vor allem Nerven, starte deine kostenlose Testphase und sichere dir mit dem Code GRÜNDEN 10% Rabatt auf deine erste Website. Jetzt geht's also los. Code GRÜNDEN bei Squarespace verwenden oder einfach den Link in den Shownotes verwenden. happy-bootstrapping.de/square und den Code GRÜNDEN für 10% Rabatt. Werbung Ende. Und 2017 kam dann ein einschneidendes Erlebnis, was jetzt diese Analytics-Themen dann nachhaltig beschädigt hat sozusagen, oder?
Ja, es gab zwei Effekte. Ne? Einmal natürlich dieses, ein Unternehmen wächst sehr stark, das erzeugt ja per se schon Schmerzen. Ich glaube, wir waren dann zu Top-Zeiten so knapp 35 Leute oder so. Und wir haben dann auch so ein bisschen gelernt, okay, People-Themen machen wir, aber es sind jetzt auch nicht unsere liebsten Themen. Also ist dann, wir waren zum Beispiel immer zu spät dran, wenn dann auch mal irgendwie Entlassungen gemacht werden mussten oder so. Und wir waren immer die, okay, wir schaffen das noch irgendwie halt auch so ein bisschen in diesem Glauben, aber wir sind eine Familie als Firma. Quasi, da muss man jeden mitnehmen und so weiter. Ne? Und das hat uns so ein bisschen auch gebremst. Wir waren immer sehr fair auf der menschlichen Seite. Ich glaube, das haben auch alle Mitarbeiter immer zu schätzen gewusst. Aber ich glaube, teilweise dann auch nochmal zu fair an manchen Stellen. Und natürlich, wir haben da eine zweite Führungsebene eingeführt bei 30 Leuten. Nimmst du teilweise die besten Umsetzer, werden dann Führungskräfte, die sind aber vielleicht keine guten Führungskräfte. Jetzt hast du aber auch keinen guten Umsetzer mehr. Und so ein bisschen diese ganzen Fehler haben uns sehr viel mit uns selbst beschäftigt, so ein bisschen auch den Blick für den Kunden verloren. Das glaube ich auch, wenn ich mit anderen Unternehmern spreche, ein recht typisches Phänomen. Sagen aber so ein bisschen dann ganz viel Zeit irgendwie auf eigenen Werten verbracht und so. Und das ist auch alles wichtig. Aber am Ende, glaube ich, war so ein bisschen das Learning, okay, der Kunde muss natürlich im Fokus sein, wo kommt der Umsatz her und dementsprechend müssen dann auch die Ressourcen verteilt werden. Und das war so ein bisschen so ein Learning, was wir da durchgemacht haben und das kam dann im Prinzip zusammen.
Mit das ist die typische Growth Pain Matrix, die du hier ansprichst eigentlich so.
Und
habt ihr euch nicht überlegt dann, und was ich jetzt so beobachte hier auch in einem befreundeten Unternehmen, die holen sich dann jemand rein, der das operative Geschäft übernimmt, sodass die Gründer sich um die Themen kümmern können, die dann strategisch sind oder vielleicht dann auch technisch oder ja längerfristig sind sozusagen, weil du jetzt so Personalthemen und sowas ansprichst dann.
Genau, ich glaube, wir haben das ein bis zweimal jetzt nicht als COO oder so, sondern eher so ein bisschen da eine Ebene darunter quasi probiert und das hat dann eigentlich immer nie so gut funktioniert, sodass wir dann irgendwie da waren. Und dann kam zeitgleich halt noch, das war glaube ich Anfang 2018, wenn ich mich richtig erinnere, da kam diese ganze Cambridge Analytica-Geschichte mit Facebook, was dann zu einer massiven Änderung in der ganzen Schnittstellen und so weiter geführt hat. Das heißt, da hatten wir dann auch quasi ein kleines Produktproblem, weil wir halt gewisse Zahlen gar nicht mehr bekommen konnten, mussten da rumarbeiten, mussten durch ewig lange Review-Prozesse durch mit den Netzwerken quasi. Ne? Das haben wir auch irgendwie ganz gut überstanden, aber das hat die ganze Branche so ein bisschen zerrüttelt sozusagen. Und diese beiden Effekte kamen so ein bisschen zusammen, sodass wir dann ja genau so 2018 im Prinzip auf einen Umsatzverlust wieder gewechselt sind. Also von mal teilweise historischer Verdopplung zu Stillstand hin zu, keine Ahnung, -10% pro Jahr oder sowas. Ne? Und das hat sich dann auch ein bisschen gezogen.
Okay. Und dann habt ihr dann während der Phase euch schon überlegt, hey, ich möchte eigentlich was anderes machen und dann mit Wallet Guide angefahren und schon auf den Exit hingearbeitet?
Ja, es gab noch dazwischen eine Phase, also wir kamen halt in diese fallenden Umsätze rein, ne, hatten aber Personal im Prinzip zu groß aufgebaut, ne, und dann hatten wir irgendwann auch so ein bisschen gemerkt, okay, mit dieser zweiten Führungsebene und jetzt ist das Wachstum ja raus, das funktioniert so alles nicht mehr. Und das war eigentlich so mit die, schwierigste Zeit im Nachgang, sag mal, vielleicht so die mit den meisten Learnings, haben wir dann das Team wieder verkleinert. Klar, ein paar Leute gehen dann von sich aus, aber wir sind dann am Ende wieder auf knapp 13 Leute runter, glaube ich, von den 35. Also das war ein bisschen painful. Aber wir waren immer so der Situation, dass wir keine Deadline haben wollten, so nach dem Motto, wir haben jetzt noch 6 Monate Runway und dann gehen die Lichter aus sozusagen. Ne? Das kennt man ja aus der VC-Welt so ein bisschen, dass du immer diesen Druck hast, jetzt muss was kommen, sonst ist zu Ende. Und das wollten wir nicht. Ne? Ich glaube, heute in den USA sagt man da heutzutage immer so default alive quasi. Ne? Also wenn du quasi im Standardzustand weißt, okay, das funktioniert. Ne? Wir waren halt immer profitabel und dann haben wir uns halt auch versucht, wieder profitabel zu machen, ne? Sodass man mal wieder 20-30% Profitmarge hat, um auch Luft zum Atmen zu haben, im Prinzip, um wieder gute Entscheidungen zu treffen. Ne? Mhm. Und das hat sich dann als gut herausgestellt. Es wurde alles wieder viel gesünder. Die Kunden kamen auch wieder, sodass wir uns dann am Ende so bis das ab 2019, 2020 haben wir es wieder geschafft, quasi wieder in Wachstum zu kommen. Dann halt jetzt nicht mehr verdoppeln, aber 10-20% pro Jahr im Prinzip konnten wir wieder drauflegen und damit war es halt dann wieder sehr stabil.
Okay. Und damit dann auch attraktiv, um es an den Markt zu bringen sozusagen.
Genau. Also das Thema war eigentlich immer schon attraktiv. Wir haben auch über die ganze Zeit, gab es immer mal wieder irgendwie Gespräche und Interessenten. Irgendwie hat das dann für uns aber nie gepasst, so von der ganzen DNA her. Und uns war auch relativ wichtig, dass es für das Team einen guten Ausblick gibt, dass es für das Produkt einen guten Ausblick gibt. Deswegen hatte das historisch nie so gepasst. Ne? Und das war dann auch so ein bisschen die Zeit, wo wir uns aber schon gedacht haben, hey, wir machen das jetzt über 10-12 Jahre. Es wäre schon cool. Also wir waren dann irgendwie alle so Ende 30, mein Bruder und ich. Ne? Mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich. Und war so ein bisschen die Idee, okay, wenn wir nochmal was anderes machen wollen, ist jetzt vielleicht so ein guter Zeitpunkt, auch mit Familie kommt ja dann irgendwie dazu und ist man so, okay, wenn man auch weiß, so ein Verkaufsprozess mit Earnout etc. dauert auch schnell 3-5 Jahre, dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir jetzt irgendwas machen, wenn wir das noch machen wollen sozusagen. Und dann haben wir ja gesagt, okay, wenn das Geschäft ist ja jetzt profitabel und so, vielleicht können wir uns da ein bisschen rausziehen. Und dann war die Idee, okay, lass uns auch mal nebenbei gucken, ob wir nicht noch was machen können. Und da kam halt diese Idee aus diesem Personal Finance Bereich mit Wallet Guide. Und genau, ich habe das im Prinzip erstmal angefangen mit 1,5 Tagen die Woche oder so, da so ein bisschen zu coden. Habe dann auch gesehen, wie komplex das alles ist. Und da so ist das im Prinzip gestartet. Dann, und das war noch vor dem, das war so haben wir ab 2021 oder so, bevor wir dann verkauft haben.
Das heißt, ihr habt dann die Firma verkauft. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Das sind ja jetzt so die Hörerinnen, haben sowas wahrscheinlich nicht häufig, wie sowas abläuft. Wie lange verhandelt man? Wann unterschreibt man das? Und dann seid ihr, glaube ich, habt ihr noch so eine Earn-out-Phase gehabt, wo ihr noch ein Jahr drin wart und unterstützt habt oder so?
Genau, also vom Prinzip her, also wir haben verkauft an die Facelift, die gehören zur Dumont-Gruppe sozusagen. Der Facelift ist in Hamburg, Dumont sitzt in Köln, eine große Verlagsgruppe im Prinzip. Und die haben so eine Social-Media-Management-Suite, also wo die alles machen. Also wir haben nur Social Analytics gemacht und die machen halt noch irgendwie Scheduling, Engagement, Customer Support, also im Prinzip alle Themen, die sich rund um die Social-Media-Sachen drehen. Und genau, wir waren halt Spezialist im Analytics und das waren halt die Synergien ganz gut. Ne? Und mit den Gründern und wir quasi auch schon über die letzten 10 Jahre immer guten, regelmäßigen Kontakt auch. Und irgendwann hat sich das dann halt so ergeben, dass das passte, wo es auch bei Dumont dann größere Pläne gab, das Ganze auszubauen. Da passiert auch jetzt ziemlich viel unter der Marke Entirely. Heißt das, wo die jetzt verschiedenste Firmen versuchen, quasi in so einem größeren Tech-SaaS-Konstrukt zusammenzubauen im Prinzip. Und das war so ein bisschen die Vision, die dahinter stand. Und wir haben uns immer menschlich gut verstanden. Das passte gut zusammen, gefühlt von der DNA etc. Und dann hat sich das irgendwie so dahin entwickelt. Ne? Und da wir, wie gesagt, nicht abgeneigt waren, weil wir halt auch nochmal was Neues machen wollten, war das dann eigentlich ein ganz guter Moment. Das ist dann halt 2022 passiert.
Okay. Und dann musst du noch ein Jahr.
Genau, also für uns war immer klar, also das Typische ist ja so ein bisschen, du kriegst einen Earnout für 3 Jahre und das war uns aber ein bisschen zu lang. Also das wollten wir im Prinzip nicht so in dem Detailgrad, sodass wir dann gesagt haben, okay, lass uns doch einen fairen Mittelweg finden. Wir bleiben ein Jahr Vollzeit dabei, sind jetzt auch immer noch mit einem Tag die Woche dabei, um sicherzustellen, dass der Übergang halt gut funktioniert. Aber jetzt haben wir im Prinzip seit Sommer 23 haben wir dann jetzt im Prinzip wieder 80% unserer Zeit, um in was Neues zu investieren. Und das ist jetzt auch gerade das Modell, mit dem wir das entsprechend weiterfahren.
Ich hatte hier den Arvid Karl auch zweimal zu Gast. Der hatte auch ein SaaS mal verkauft und ist dann in so ein Loch gefallen, ne? Sie waren ja zu zweit, er hat damals mit seiner Partnerin das gemacht, sie den Produktpart und Verkauf und er den technischen. Und er hat, glaube ich, deswegen sehr viel gearbeitet dran. Also ich glaube, er hat irgendwie gesagt, er hat auch von geträumt oder so. Ne? Dann ist ja schon, beschäftigt man sich viel damit. Und dann von 150 auf 0 runterzufahren, war bei ihm eher eine Herausforderung, was er dann, da hat er Buch geschrieben und so ging bei ihm diese Content-Creator-Thematik los. Ist es gesünder, dass man das dann so macht, wie ihr das tut?
Also klar, ich glaube schon, auch bei uns war es so, wenn du das 13 Jahre lang gemacht hast, fällt da irgendwie sowas ab am
ist
Ende.
Dein,
ne?
Baby.
Und das, so. Genau, und das war auch immer die DNA, ne? Überall, wo du hingegangen bist, du warst halt der Gründer von Quintly oder so, ne? Und die, und das, also wir sind jetzt beide jetzt nicht so Ego-Typen, dass uns das jetzt irgendwie unser Ego ankratzen würde, aber klar, es geht eine Historie, ein Jahrzehnt oder mehr als ein Jahrzehnt irgendwie zu Ende. Und genau, es ist dann, deswegen war es uns halt auch immer so wichtig, dass wir sehen, okay, das Produkt hat eine Zukunft, das kann weiterleben, die Mitarbeiter können im Zweifel weiter da sein. Das ist jetzt nicht so eine, ich werde es gekauft und ein Jahr später wird alles platt gemacht, das hört man ja sehr oft im Prinzip. Und genau, das war uns wichtig. Und fällt man in ein Loch, also klar, es verändert sich viel, man muss dazu sagen, bei uns beiden kam dann auch, klar, dann war Corona davor, dann haben wir beide kleine Kinder bekommen, auch in der ganzen Zeit jetzt und so weiter, ne, so dass man sowieso auch, das cool war, ein bisschen mehr Fokus auf Familie zu haben. Und klar, aber in dem Spannungsfeld bewegt sich natürlich viel auch in den eigenen Gedanken, ne. Ist auch jetzt wieder, jetzt bei der Neugründung das Thema, ich meine, früher haben wir immer 16 Stunden gearbeitet, das war Tag und Nacht, das Ding jetzt mit Familie etc., man wird älter und so weiter, muss man das, glaube ich, also versuchen wir es eher auf eine smarte Art und Weise zu machen. Ne? Das heißt, jetzt ist ja gar nicht mehr möglich, dass wir jetzt irgendwelche 16-Stunden-Tage schieben. Das heißt, wir müssen jetzt halt gucken, dass wir mit der Erfahrung und ja ein bisschen mit strategischem Weitblick halt ein bisschen intelligenter dadurch navigieren, als nur, am Anfang bei Quintly waren wir halt sehr naiv und mit sehr viel Energie, das funktioniert auch. Aber das können wir natürlich jetzt so in der Form nicht mehr leisten und müssen jetzt halt einen anderen Weg finden.
Okay. Und wie sieht der Weg dann aus? Also, jetzt gehen wir mal ein bisschen zu Wallet Guy drüber. Du hast gesagt, ihr macht jetzt noch den einen Tag, arbeitet da jetzt noch für eure alte Company, dann vielleicht, bis wann dann noch?
Ja, da gibt's erstmal keine Begrenzung, ne? Das machen wir so lange, bis irgendeiner von beiden sagt, es macht keinen Sinn mehr.
Kein Problem, okay.
Genau, aber das ist eigentlich ganz, ganz gut und auch, wie gesagt, wir wollen auch sicher gehen, wenn da mal irgendwie Themen aufkommen, wo Wissen gebraucht wird über die alte Firma, dass wir das dann entsprechend auch liefern können.
Aha.
Genau, aber das ist jetzt so das Momentum. Ne? Und jetzt versuchen wir halt wieder eine Company aufzubauen, stellen auch fest, so dieses Product-Market-Fit-Thema ist schon ja schwer. Also auch nur, weil man es schon mal erfolgreich gemacht hat, heißt es nicht, dass das jetzt bei eben so easy wiederkommt. Dann gehört halt viel gutes Timing dazu, bisschen Glück, klar auch viel harte Arbeit. Und wir hatten natürlich so ein bisschen, auch sehr quick die Zeit, haben wir uns da am Ende hingesetzt, haben so eine Liste gemacht, okay, was muss ein Businessmodell erfüllen, damit wir da Bock drauf haben im Prinzip. Ne? Und das war dann, Quinty war am Ende sehr sales-heavy. Wir haben gesagt, wir sind eigentlich nicht so, also wir kommen eher aus dem Tech-Bereich, wollen lieber was so im Bereich Product-Led-Growth machen und haben dann im Prinzip so ein paar Kriterien aufgestellt.
Okay.
Keine Ahnung, wir müssen selbst in der Zielgruppe sein, es muss ohne Sales-Team funktionieren und dann haben wir halt alle Ideen, die uns so kamen, haben wir halt immer gegen diese Matrix irgendwie abgeglichen, um das zu sagen. Ne? Und dann hatten wir Wallet Guide schon lange gemacht, das war aber nicht klar, dass das jetzt die nächste Company wird, sondern dann haben wir ganz viele Ideen immer gemacht und irgendwie haben wir festgestellt, wir diskutieren hunderte von Ideen und am Ende kommen wir irgendwie immer wieder zurück und sagen so, ah, das ist doch eigentlich ziemlich cool und auch die Leute, mit denen wir darüber sprechen, die finden das cool, lass uns das doch einfach immer probieren. Ne? Und das ist so das, was wir jetzt machen, dass wir sagen, okay, vertrauen so ein bisschen unserem Bauchgefühl, wissen, dass das schwieriger Markt ist, ne? Ist ja so B2C, also wir kamen halt vorher nur B2B, da war das relativ easy, gehst halt zu einer Firma hin, kannst relativ leicht verkaufen, weil die halt so Budgets haben etc. Und jetzt jemandem an die persönliche Tasche willst, ist es halt immer ein bisschen schwieriger. Ne?
Ja, also vor allem das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt 2,99 bezahle, das habe ich gesehen. Also reden wir auch noch drüber, genau. Deswegen, das finde ich auch interessant. Wie viele Ideen standen auf eurer Liste und wie viele Kriterien hatte der Katalog, gegen den ihr das gecheckt habt?
Vielleicht waren das am Ende so 8 Kriterien oder so und wir sind bestimmt hunderte von Ideen durchgegangen in irgendwelchen Spreadsheets. Also was wir viel gemacht haben, sonst irgendwie zu irgendwelchen Konferenzen zu gehen, uns ganz viele Ideen auch anzukommen, gucken, dass man überhaupt erstmal in diesen Modus kommt, so in diesen Ideenmodus. Aber ich bin mittlerweile auch so ein bisschen der Überzeugung, du kannst eine Idee nicht so strategisch finden, eine gute. Also fast alle erfolgreichen Unternehmen, die ich mir angucke, da ist den Leuten die Idee irgendwie zugeflogen oder sie haben eigentlich was anderes gemacht und dann war das irgendwie so ein Side-Project, was sich dann so entwickelt hat. Und da wir natürlich dann immer wieder zu diesem einen Idee zurückgewandert sind, war das dann irgendwie das beste Bauchgefühl, das dann so zu tun. Ob das funktioniert am Ende, das werden wir sehen.
Ja, also ich glaube, wenn du den Personal Pain hast und den lösen willst, das ist schon so immens wichtig für so ein Produkt. Ja. Also ich habe ja hier mit dem Subit Kumar auch schon zweimal gesprochen im Podcast von Parkett. Da wird mich jetzt so interessieren, also bei ihm ist ja die Story auch so gewesen, ne? Hans war genervt von Comdirect und deren Tracking und hat dann selber was abends gebaut, um eben ja selber einen besseren Überblick zu haben über seine Aktien. Da war ging es ja los, über sein Depot generell. Wie würdest du euch jetzt da im Vergleich dann einordnen? Jetzt Parkett hat ja schon eine spezifische Zielgruppe, wobei es jetzt auch immer mehr macht. Und da gibt es ja noch das Portfolio Performance. Da habe ich im Summit auch drüber gesprochen, Open Source Tool, was viele nutzen, um lokal ihre Dinge zu tracken. Warum hast du das damals nicht genutzt und ein Spreadsheet gehabt und dann gedacht, hey, das muss ja mehr können?
Genau, also wir haben uns auch den Markt so ein bisschen angeguckt. Es passiert auch viel in den USA gerade in dem ganzen Segment. Was wir in Deutschland gesehen haben, ist halt, du hast halt viel diese Specialist-Tools, also Portfolio-Analyse-Tools wie Packet oder auch andere, die es da gibt, hier GetQuinn und etc. Und dann gibt es halt die ganzen Kosten-Tracking-Tools, so Finanzguru, Finanzfluss, Copilot, jetzt ja auch, das ist eine Kombi aus beiden irgendwie, ne? Und wir haben so ein bisschen festgestellt, es gibt eigentlich wenig, was so auf das Individuum als Ganzes abzielen. Also du hast vielleicht noch eine Immobilie, du hast vielleicht noch irgendwie eine Uhrensammlung, hast noch irgendwie ein Auto, also dass man wirklich sagt, okay, alle Assets, die ich besitze und alle Kredite sozusagen, die muss ich auf eine Plattform bringen, damit ich diese eine Zahl, mein Vermögen im Prinzip anzeigen kann, nahezu in Echtzeit sozusagen. Das war die Idee, ne? Deswegen haben wir zum Beispiel auch so Portfolio-Tracking-Tools drin, aber eher in so einer Light-Variante, ne? Weil unseren Kunden geht es jetzt im Zweifel nicht drum, wie es bei Parkett irgendwie mit da rein zu navigieren, zu gucken, wie ist meine Länderverteilung in den ETFs. Mhm. Das ist auch cool. Dafür sind, glaube ich, dann so Tools im Moment halt deutlich besser, weil die halt tiefer gehen etc. Aber unser Ziel ist eigentlich so, diesen breiten Überblick zu haben über alles und daraus halt Entscheidungen zu treffen. Ne? Also das ist so ein bisschen andere Perspektive. In USA gibt es ja so 2-3 Tools. Da kommt auch gerade so eine neue Fintech-Welle. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Ne? Also wir sehen uns nicht jetzt im Wettbewerb zu diesen ganzen Spezialisten-Tools, sondern eigentlich eher als ein Umbrella oben drüber sozusagen, der vielleicht auch eine leicht andere Zielgruppe hat. Ne? Also wir haben nicht so der klassische, sagen wir mal, ETF-Sparer ist jetzt noch nicht unbedingt unsere Zielgruppe, sondern es sollte schon eher so ein bisschen komplexeres Asset-Setup sein. Vielleicht mal 2-3 verschiedene Asset-Klassen. Klar, im Durchschnitt haben unsere Nutzer wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Vermögen. Aber das ist so die Idee, ne? Dass wir ein bisschen gerade so diese Spreadsheet-komplexeren Cases abbilden können und halt jetzt nicht in den Massenmarkt gehen, wo wir auch glauben, ich meine, Parkett macht das ziemlich gut. Ich finde das aber immer noch schwierig im B2C-Massenmarkt. Bootstrapped ist halt immer schwierig. Da musst du schon eine gute Content-Story haben, wenn du das irgendwie organisch wachsen willst. Ne?
Was genau, also Immobilie verstehe ich. Ja, das kennt man ja. Man kauft zum Zeitpunkt X irgendwas, hat einen Kredit und dann hat die Immobilie eine Wertsteigerung. Kannst du sowas mit reinbringen in eurem Tool? Also, oder wie auch, du hast die Uhren angesprochen, das ist ja auch ein gutes Beispiel. Angenommen, ich habe mir so eine Uhr gekauft, die dann einen, mittleren vierstelligen Betrag gekauft hat vor 5 Jahren. Und dann gibt es da eine API, die ihr abfragen könnt, um den Wert der Uhr zu bestimmen, weil sonst musst du das ja alles schätzen. Wie läuft das ab?
Also es ist je nach Asset-Klasse halt anders. Ne? Wir haben versuchen, so spezifische APIs einzubauen für die verschiedenen Asset-Klassen. Das klappt mal mehr oder mal weniger gut. Jetzt bei der Uhr haben wir jetzt gerade noch keine Automatisierung. Da würde der Nutzer quasi einmal, kannst du im Quartal, im Jahr hingehen, würde sagen, ich glaube jetzt, mein neuer Wert ist X und würde den entsprechend eintragen. Okay. Auch bei Immobilien haben wir auch viel mit APIs getestet. Aber wenn wir da halt wöchentlich anfragen, war da einfach nicht so viel Bewegung drin sozusagen. Und die meisten Nutzer haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Wert ist sozusagen. Das heißt, viel ist auch einfach so Nutzereingabe, aber die halt dann sehr simpel ist. Ne? Gehst halt einmal im Quartal, fragt dich das Tool, hey, was sind jetzt deine Immobilienwert? Tippst das kurz ein und fertig sozusagen. Ne? Aber wir bauen das halt immer weiter aus, machen auch viel. Wir haben viel auch so Business Angels als Nutzer, die wollen halt dann irgendwelche Firmenbeteiligungen modellieren zum Beispiel. Ne? Das sind auch so Themen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil ich habe hier, ihr habt ja so eine Zielgruppen, also wer ist eure Zielgruppe? Habt ihr einen Reiter auf der Landingpage? Und der erste Hit ist Entrepreneur. Also ist dann das tatsächlich auch was? Und das gebe ich aber auch von Hand ein. Also da track ich meine Firmenanteile bei den Companies, die ich gekauft habe und vielleicht meinen Einstiegspreis oder sowas. Aber dann kann ich ja nicht dynamisch schauen, was die wert sind. Ist ja auch schwierig. Kommt ja immer darauf an, was die für eine weitere Runde gemacht haben.
Genau, das ist ja auch nicht so flüssig sozusagen, dass du immer eine Bewertung bekommen könntest. Ne? Das heißt, meistens in den USA müssen die typischerweise irgendwie einmal im Jahr, glaube ich, bewerten, zwangsläufig, weil die so viele Stock Options rausgeben. Da musst du immer eine aktuelle Bewertung haben quasi. In Deutschland ist es ja typischerweise so, wenn die nächste Finanzierungsrunde stattfindet. Genau, und das sind dann einfach so Anpassungen, die man im Moment dann so eingibt. Wir bauen da gerade recht viel, dass wir auch die ganzen Anteile modellieren können. In den USA gibt es ja auch die großen Tools, so wie Carta, die ganzen Cap Tables managen und so. Da gibt es bestimmt auch noch viele Möglichkeiten, irgendwelche Schnittstellen einzubauen. Aber das ist so ein bisschen die Vision dahinter, ne? Dass wir es schaffen, Klar, du wirst noch Sachen manuell eingeben müssen, aber gewisse Sachen können wir auch automatisch machen. Und was wir festgestellt haben, was für diesen Gesamtüberblick halt so schwierig ist, sind die Transitionen zwischen den Assets. Also deswegen ist es zum Beispiel relativ simpel, so ein Portfolio einzeln zu tracken. Aber wenn du jetzt verstehen willst, wie fließt das Geld jetzt zwischen Bankkonten, zwischen Assets hin und her, musst du halt relativ viel Zeit auch auf dieser ganzen Transferlogik implementieren, ne? Also auch ein Company Investment, dann haben wir das Konto. Jetzt geht das Investment davon ab. Dann musst du das irgendwie umbuchen, dass du nicht lernst, okay, das war keine Ausgabe, sondern das ist irgendwie in das andere Asset reingeflossen. Und diese ganzen Bewegungen, das ist auch relativ komplex, das abzubilden. Dann hast du noch mehrere Währungen etc., ne? Und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut gelöst.
Okay, ich habe bei den Preisen habe ich gesehen, es gibt einen Einstiegsaccount für 10 Euro im Monat bei monatlicher Zahlung. Es gibt dann Rabatt, wenn ich jährlich zahle, und 29 Euro ist der größere Account. Bei den kleinen ist ein Wallet dabei und 10 Assets. Was genau ist jetzt, ist ein Asset dann auch ein Bankkonto, das ich tracke? Genau.
Also ein Asset ist alles, was du trackst, könnte ein Bankkonto sein, könnte auch ein Kredit sein, kann eine Immobilie sein, kann also alles, was Wert hat, im Prinzip ist ein Asset. Und die Wallet ist im Prinzip wie so ein Über-Account. Also ich habe zum Beispiel eine Wallet für mich, dann haben wir eins für uns mit meiner ganzen Family als Gemeinschafts-Wallet, dann haben meine Kinder jetzt jeweils eine Wallet, wo ich deren Vermögen quasi von null an tracke. Okay. Also das ist so ein bisschen das Konstrukt, ne? Dass du so verschiedene Umgebungen hast und da drin hast du dann im Prinzip die Assets. Und die Assets haben dann zum Beispiel wieder Transaktionen oder sowas, ne? Und das ist das Datenmodell im Prinzip dahinter.
Das heißt, du bist selber der Heavy-User des Produkts und kannst es so dann auch besser machen sozusagen.
Genau, das war auch so ein bisschen ja eine unserer Bedingungen, ne? Dass wir sagen, wir wollen selbst in der Zielgruppe sein, damit wir langfristig halt die Motivation hochhalten können. Das war bei Quintly am Ende auch so ein bisschen so ein Thema. Haben wir dann für große Brands Social Media Analytics gemacht, aber das hat auch Spaß gemacht, auch technologisch spannend, aber wir waren natürlich selber nicht in der Zielgruppe. Das heißt, du entwickelst halt die ganze Zeit was für andere sozusagen, was auch cool ist, aber noch cooler ist das, wenn ich sowieso täglich damit arbeite und dann baust du dir halt ein neues Feature, weil dir das selber weiterhilft und dann hilft es auch ganz vielen anderen.
Ja, das glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Mir ist aufgefallen, haben wir schon vorhin angesprochen, es ist alles auf Englisch. Es geht um Financial Documents, es geht um Google Docs like Real-Time Collaboration und ich glaube, die Seite hat gar keinen deutschen Modus oder ich habe es nicht so auf die Schnelle gefunden. Ist es auch euer Anspruch dann, dass es gleich international funktioniert?
Also das war eigentlich wieder unsere Idee, wie beim letzten Mal auch, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Klar, jetzt haben wir gerade noch so ein bisschen gerade die ganzen Connections, die wir an Bankkonten und so angebunden haben, die sind halt noch sehr zentraleuropa-lastig sozusagen. Da gucken wir jetzt aber auch, ob wir das noch auf weitere Märkte ausweiten können, jetzt auch USA etc. Das ist so ein bisschen die einzige Begrenzung. Das Tool ist im Prinzip komplett weltweit nutzbar. Du hast halt nur gewisse Automatisierungen, sind halt marktspezifisch sozusagen in den Schnittstellen etc. Aber genau, unser Ziel ist eigentlich wieder alles auf Englisch, und das weltweit zu machen. Und es gibt ja jetzt dann wahrscheinlich auch mit der AI Möglichkeiten, wie man das sehr leicht sozusagen customizen kann auf die Länder, von Sprachen etc. Das heißt, ist halt sowieso also die Produktentwicklung hat sich jetzt komplett verändert für uns, wenn ich vergleiche, wie wir damals Quinti entwickelt haben und wie wir jetzt mit AI-Tools etc. die neue Software bauen. Das ist schon also ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, weil du einfach viel schneller was bauen kannst.
Das ist aber viel schneller, ne? Du schreibst ja kaum noch einen Code selbst zu Ende. Du drückst die ganze Zeit nur tap, 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 tap. In Cursor und anderen Tools. Eigentlich alle neuen Features geben wir erstmal eine AI und gucken mal, wie weit die kommt sozusagen. Dann machen wir noch so das Flickenteppich dazwischen, was nicht funktioniert hat. Ist doch, glaube ich, immer noch sehr wichtig, dass man sehr verstehen kann, was da passiert und das dann in einen sauberen Code überführt. Aber ja, ich würde sagen, ich bin locker 3 bis 5 Mal so schnell im Vergleich zu früher.
Das heißt, du wirst erstmal keinen neuen Entwickler einstellen, sozusagen.
Das ist ja eigentlich unser Schwerpunkt, was wir sehr gut können, ne? Und deswegen wollen wir das halt erstmal so weit bringen, dass wir sehen, dass das Businessmodell funktioniert. Und dann würden wir wahrscheinlich auch vielleicht mal noch Entwickler dazu nehmen. Mhm. Aber ja, genau. Also ist schon cool. War auch spannend, mal wieder auf der grünen Wiese neue Technologien einzusetzen. Weil sonst hat man ja auch viel Legacy und sehr viel Altes, was man jetzt nicht so schnell verändern kann. Und so ist das echt spannend, weil man mal wieder die neuesten Technologien, die neuesten Tools und sieht halt, wie viel schneller dann doch alles geht mittlerweile.
Also hast du da jetzt Code übernommen von dem vorherigen Produkt? Das darfst du wahrscheinlich so legal-technisch gar nicht. Aber Analytics, da braucht man ja immer Kurven und Grafiken, um es schön darzustellen. Und auf den Screenshots sieht es auch schön aus bei euch. Aber da hast du komplett auf der grünen Wiese neu alles angefangen.
Ja, genau. Also die auch McKinty, der Hauptwert ist da eigentlich eher, wie gehst du mit den Schnittstellen um, wie fährst du da die Imports und so weiter. Das ist jetzt nicht so Analytics-spezifisch. Und jetzt die ganzen Charting-Tools, das ist ja im Prinzip nur wie eine Pivot-Tabelle in einem Spreadsheet. Ne? Du holst dir die Daten halt in einer gewissen Form aus der Datenbank. Deswegen, nee, da ist jetzt, aber das haben wir jetzt alles auch auf einem ganz anderen Stack-Prinzip, wie das alles entwickelt.
Was brauchst du denn, damit du da jetzt schnell bauen kannst? Das ist angesprochen mit AI-Coding. Hm. Aber ich glaube, du brauchst ja immer Banken und wir haben es schon angesprochen, Immobilien-Schnittstelle oder so. Du brauchst ja irgendwelche APIs dann auch für Aktienkurse oder Börsen. Konsumiert ihr da schon viele andere APIs, die dann auch Geld kosten erstmal?
Ich würde sagen, wir geben jetzt so für APIs vielleicht so 600 Euro im Monat aus oder so. Das sind dann irgendwelche anderen, wie du schon gesagt hast, ne, für Bankkonten, für Börsenkurse, für etc. Genau, das ist einfach so der Set und die haben wir dann halt einmal integriert und dann laufen die im Prinzip dann so durch. Wir machen immer mal ein paar Fehlerkorrekturen, ein paar Optimierungen dran. Aber wenn es einmal erledigt ist, dann ist es erledigt. Das ist auch übrigens anders als bei den Social Networks. Da haben sich die APIs irgendwie jede Woche geändert und wir mussten, glaube ich, locker 30-50% unserer Entwicklerressourcen darauf investieren, das am Laufen zu halten.
Wartung, ja.
Genau. Und das ist jetzt schon besser, ist besser, ja. Weil es halt ein viel standardisierteres Produkt ist, natürlich.
Ja. Und verlassen sich ja auch viel mehr Companies darauf, dass die APIs funktionieren. Und dann gibt es hoffentlich nicht so häufig Änderungen. Auf der Webseite habe ich auch einen Begriff gelesen, AI-First Approach. Also Belege oder Dinge werden automatisch verbucht oder irgendwie habe ich gesehen. Nutzt ihr dann auch selber im Tool Modelle im Hintergrund, die, ja, was weiß ich, mir ein Forecasting machen mit AI und so weiter?
Also wir setzen das einmal an. Was wir auch machen, ist dieses ganze Kostenkategorisieren, was jetzt auch die reinen Kosten-Tracking-Tools machen. Das machen wir halt auch, weil wir es als Basis brauchen. Und unsere Idee war auch so ein bisschen Modelle aus dem Business-Accounting, wie jetzt Gewinn- und Verlustrechnung, eine Bilanz, dass wir die so ein bisschen übertragen auf die private Welt. Ne? Und da wenden wir das halt sehr stark an, um halt gewisse Transaktionen zu klassifizieren, zum Beispiel. Ne? Aber oft haben wir es auch nur für so kleine Teilschritte. Also ich glaube noch nicht dran, zumindest unsere Tests, dass du jetzt so ein komplett Problem hast, hier ist eine Transaktion, mach mal alles damit und dann kommt alles zu super Qualität raus, da sind wir noch nicht. Aber wir sagen dann zum Beispiel, guck mal, ob da eine Brand irgendwie drin steht oder guck mal, ob der Name von einem Restaurant drin steht, das macht dann die AI. Und damit gehen wir dann aber zum Beispiel zur Google Maps API und holen uns, es liegt eher so in der cleveren Kombination von verschiedenen Modellen oder wir setzen dann für einfache Probleme recht kleine, kostengünstige Modelle ein, für komplexere Probleme, wie jetzt irgendwelches Dokumenten, Parsen etc., dann irgendwelche größere Modelle. Ne? Also wir nehmen uns im Prinzip immer das, was gerade am meisten hilft und versuchen das so zusammenzustecken, dass da am Ende ein guter Endwert rauskommt. Und AI First heißt so ein bisschen die Idee, dass du sagst, okay, wenn ich ein neues Feature baue, überlege ich erstmal, okay, wie verändert AI dieses Feature, ne? Also dass du das von Anfang an mitdenkst und nicht quasi erstmal was baust. Und dann suchst du, okay, wie kann ich jetzt AI da reinstopfen quasi, sondern eher zu denken, okay, wie kann ich das von Anfang an quasi berücksichtigen.
Was für ein Tech-Stack hast du das dann jetzt gebaut und was ist der Unterschied zu vorher oder ist es einmal komplett alles ausgetauscht?
Also wir haben vorher auch sehr viel PHP gemacht bei Quinti. Jetzt haben wir eigentlich alles auf TypeScript, sowohl Frontend als auch Backend, dann mit React auf der Frontend-Seite etc. machen, hosten fast alles bei in der Google Cloud mit Firebase quasi, einfach weil es schnell geht, du hast die ganzen Services beieinander. Also sehr viel Zeit, was wir sonst in Technologie stecken würden, kriegen wir da einfach geschenkt. Genau, das ist so ein bisschen die Umgebung. Dann arbeiten wir viel halt dann auch mit den Google AI-Modellen, hier die ganzen Gemini-Modelle zusammen, testen aber auch immer wieder andere, was so am besten funktioniert. Ja, das ist so grob der Stack.
Und beim Coding hast du Cursor schon angesprochen.
Genau, da nutzen wir eigentlich Cursor seit Anfang an. Das wird natürlich jetzt auch immer besser, neuen Features, ne? Aber wir hatten erst Visual Studio Code, dann kam ja da auch mit GitHub Copilot so die ersten Features. Und dann hat Cursor das aber ja so ein bisschen übernommen, ne? Also dann waren die halt deutlich weiter. Ich glaube, mittlerweile ist GitHub Copilot auch so ein bisschen auf dem Level wieder angekommen. Also auch ganz gutes Rennen, aber wir kommen damit super klar mit Cursor und das, ja, wie gesagt, das macht uns super schnell.
Ich glaube, ich habe nicht gelesen, dass es so 100% DSGVO-konform ist und sowas. Ist das was eine Rolle spielt oder ist das jetzt so kein Rennen, wo ihr mitgehen wollt, weil ihr international am Schluss anbieten wollt und dann spielt es nicht so eine Rolle?
Na gut, sagen wir, für den reinen Entwicklungsprozess spielt es jetzt, glaube ich, nicht so eine Rolle, ne? Ja. Weil am Ende erzeugen wir ja Code, da haben wir jetzt auch wenig personenbezogene Daten ja im Spiel quasi. Ne?
Ich meine, das Hosting jetzt zum
Beispiel. Wo es dann wichtig ist, genau, dann ist es wichtig. Ne? Also wir überlegen auch immer wieder, was können wir nochmal anders verschlüsseln etc. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, so auf die großen Cloud-Anbieter zu vertrauen, weil die halt natürlich, wenn da irgendwo ein Problem ist, dann haben das ganz viele, ne? Das hilft immer schon mal. Aber ja, wir gucken eben, wir hosten im Moment alles in den europäischen Zonen. Der Technologie-Login ist jetzt aber auch nicht so groß, dass wir nicht das irgendwie innerhalb von zwei Wochen woanders hinschieben könnten, quasi. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Und da wir halt auch sehr international das aufbauen wollen, ja, macht es halt Sinn für uns bei einem der großen Hoster zu sein. Und dann schauen wir einfach mal, wo sich das hin entwickelt.
Verstehe ich, ja. Okay. Ja, Marketing und Vertrieb hast du vorhin schon angesprochen. Sitzt du heute dann am Telefon und rufst deine 10, 20 MVP-Kunden oder die Kunden, die ihr heute schon habt, dann wie iteriert ihr mit denen über das Produkt, damit es besser wird?
Genau, also wir versuchen im Moment tatsächlich sehr viel 1:1 mit den Nutzern zu sprechen, auch um das Feedback immer zu hören, auch so die kleinen Sachen zu lernen, die Leute vielleicht nicht aufschreiben würden, aber wenn man gemeinsam irgendwie drauf guckt, die denen direkt einfallen, um halt diese Feedback-Loops so gering wie möglich zu halten. Und da, genau, das ist eigentlich im Moment so auf der Seite, Produktentwicklung, das meiste, versuchen jetzt mehr LinkedIn gerade auch zu machen, mehr Marketing, schauen jetzt auch gerade, wo irgendwie können wir mit Ads irgendwas machen. Das zeigt sich noch als recht teuer in dem Bereich im Moment. Aber das ist jetzt genauso der Weg, den wir finden müssen. Ne? Also bei Quinty waren wir immer mit Content-Marketing sehr erfolgreich. Das hat sich natürlich jetzt gewandelt. Gibt natürlich jetzt so viel Content, dass das schnell wieder untergeht. Aber versuchen wir jetzt so unseren Weg dadurch zu finden, zu der richtigen Zielgruppe auch. Also haben wir jetzt auch so verschiedenste andere Zielgruppen noch identifiziert, die dem nahe kommen. Ne? Also von Unternehmern zu welchen Unternehmensberatern. Machen auch viele Freelancer erstaunlicherweise jetzt im Moment, weil die halt oft dieses Problem zwischen privaten und Businessfinanzen haben. Mhm. Und genau, also das sind so die Sachen, die wir machen.
Und sind die meisten von den Kunden dann heute dann Entrepreneurs, wie jetzt du, mit Firmenanteilen? Oder du hast jetzt Freelancer angesprochen, habe ich gesehen, die sind auch eben auf eurer Zielgruppe mitgenannt. Und da hat es mich schon gewundert, warum stehen jetzt die Freelancer nochmal separat? Also wo kommen die meisten Kunden her in der Kundengruppe?
Also im Moment sind ja noch nicht so viele, aber sind, würde ich sagen, so Hälfte Unternehmer und die Hälfte andere. Deswegen haben wir hatten erst noch diesen niedrigen Preispunkt von 10 Euro wieder weggenommen. Wir dachten, okay, komm, wir targeten eher eine größere Zielgruppe oder eine kleinere Zielgruppe, aber die mehr Geld bezahlt. Jetzt haben wir aber diesen 10-Euro-Plan erstmal wieder dazu genommen, damit wir erstmal keine Zielgruppen ausschließen, weil wir wollen halt noch, sind noch so in der Experimentierphase, dass wir sehen wollen, vielleicht ergeben sich ja Use Cases in manchen Bereichen. Und dann haben wir zum Beispiel festgestellt, dass dieser typische Freelancer-Use Case, weil da werden ja oft private Finanzen und Firmenfinanzen vermischt, sozusagen, wenn ich jetzt keine GmbH habe, sondern das irgendwie in Personengesellschaft mache. Und gerade diese Themen, wo es den Leuten schwerfällt, das dann sauber voneinander zu trennen, zu analysieren, haben wir auch festgestellt, dass das sehr gut funktioniert zum Beispiel. Genau. Und deswegen schauen wir uns gerade die verschiedensten Use Cases an und sind natürlich auch so ein bisschen im Zwiespalt, sollten wir jetzt fokussieren lieber auf eine Zielgruppe, weil dann ist das Marketing auch einfacher, du kannst besser targeten etc. Oder sollten wir so eine Multi-Target-Group-Strategie verfolgen. Ne? Und da sind wir aber noch so ein bisschen in der Findungsphase, schauen gerade, wo sehen wir die Kündigungsquoten, wie sehen die Retention aus in verschiedenen Segmenten, um dann zu entscheiden, okay, wo macht es Sinn, vielleicht dann ein bisschen mehr darauf zu fokussieren.
Mhm. Und Content-Marketing seid ihr auch am Start, über ein englisches Blog habe ich gesehen, habt ihr auf der Seite, verlinke ich auf jeden Fall, wo es ein paar Artikel gibt, was passiert im Produkt und wie seht ihr das? Ist das was jetzt ähnlich gut funktionieren kann, wie jetzt früher bei Quintly, weil du gesagt hast, ihr wart damit sehr erfolgreich, oder ist es eher schwierig, weil es mittlerweile viel Content in dem Bereich gibt?
Ja, also wir wissen es ja noch nicht so genau, weil wir müssen ausprobieren, aber die Idee ist, dass es halt typischerweise für Content Marketing lange dauert, bis man daraus ein Ergebnis sieht, sozusagen, aber dass das dann langfristig natürlich den günstigeren Traffic bringt in dem Bereich. Und auch wir hoffen uns auch einen relativ großen so Word-of-Mouth-Effekt, wenn das funktioniert, da wir halt bisher wirklich sehr gute Retention-Zahlen sehen bei den Kundentestern, die wir haben, und die empfehlen das dann immer weiter. Das ist im Moment auch, würde ich sagen, so der Nummer 1-Kanal, wie neue Nutzer kommen, weil sie mit jemandem gesprochen haben, der es vorher schon gemacht hat. Mhm. Und dann gucken wir natürlich, wie kann man das möglichst gut befeuern, ne? Also, dass es immer frischen Content gibt, den die Leute auch weiterteilen können, etc. Ne? Also diese ist so ein bisschen die Idee, das so ein bisschen auf die charmante Art zu machen.
Ja, verstehe ich. Also kriegst dann, wenn ich jemand werbe, kriege ich dann da was dafür bei euch?
Also wir, 2 Monate? Wir haben noch kein offizielles Affiliate-Modell im Moment, weil wir auch ein bisschen festgestellt haben, so die Leute, die das dann wirklich nutzen, denen kommt es jetzt gar nicht so sehr auf den letzten Euro an oder so. Ne? Also wenn jetzt ein Business Angel, der damit seine ganzen Sachen optimiert, ob der jetzt 29 Euro dafür bezahlt sozusagen, das ist gar nicht so kritisch. Ne? Oder auch der Freelancer, das sind eher wirklich die Probleme, dass es bisher anscheinend nicht so viele gute Lösungen dafür gab, wie ich das lösen kann. Wenn du das Problem löst, ist sagen wir, der monatliche Beitrag gar nicht so relevant. Vor allem auch in der Zeit, wo man hier jeder irgendwie 3 Netflix-Abo, Amazon Prime etc. hat und sowieso schon irgendwie 50 Euro im Monat für irgendwelche Abos ausgibt.
Ja, das stimmt. Da verliert man auch so langsam den Überblick. Ja. Was ich noch weiß, bei Parkett sehr gut funktioniert hat, ist dieses Parkett Wrapped, ähnlich wie Spotify das macht, wo du dann hier Vorschläge bekommst, um es eben auf Social Media zu teilen. Hier meine Aktien, das haben so und so performt. Das ist ja aber was, das wird dann eher schwieriger bei euch, weil es sind ja meistens dann Leute, die haben Firmenanteile irgendwo, da kannst du jetzt ja keine Sharepics davon machen, da möchte man sowas ja vielleicht gar nicht publik machen. Ja. Ich habe 5 Rolex-Uhren. Genau. Die liegen übrigens bei mir im Safe und hier ist die Wertsteigerung. Das würde ich jetzt nicht auf Instagram stellen, vermutlich.
Also tendenziell sind, glaube ich, unsere Daten nochmal sensibler, weil die halt wirklich ein Komplettbild malen über eine Person. Ne? Da steht wirklich im Prinzip alles drin, von was kaufst du dir bis zu irgendwie was hast du, wie entwickelt sich das. Also das sind nicht Daten, die du irgendwo teilen willst. Aber wir gucken natürlich schon immer oder überlegen zumindest immer, finden wir irgendwie noch Features, die so ein bisschen so einen Netzwerkeffekt irgendwie mit sich bringen. Aber ja, schon sehr sensibles Thema. Wir hatten auch ganz am Anfang mal überlegt, das so End-to-End verschlüsselt zu machen. Also im Prinzip wie so ein Passwortmanager oder sowas.
Wie Wallet selber sozusagen.
Genau, wie Wallet selber. Das hat auch funktioniert, aber dann kam mal diese ganze AI-Welle dazu und dann ist das sofort halt verschlossen, weil du immer nur Sachen machen kannst, wenn der Nutzer gerade da ist, auf dem Computer des Nutzers sozusagen. Und das hat das schon dann sehr eingeschränkt, sodass dann quasi der Mehrwert durch die ganzen AI-Features halt größer war als der Schutzeffekt sozusagen. Ne? Gucken aber trotzdem gerade immer mal wieder, finden wir noch Wege, dann gewisse Teilkomponenten der Daten immer wieder anders zu verschlüsseln oder so, dass wir nur das unverschlüsselt halten, was wir auch brauchen dafür. Ne? Also versuchen so ein bisschen so den minimalen Datenfootprint zu haben, weil haben auch eine recht strikte Linie, wenn du jetzt bei uns zum Beispiel kündigst oder nicht mehr da bist, dann löschen wir auch relativ schnell alle Sachen weg, weil wir halt gar nicht irgendwie dahin kommen wollen, dass da eine Gefahr besteht, dass irgendwas liegen kann oder so. Ja. Und wie gesagt, wir sind selbst Techies, arbeiten seit 20 Jahren mit diesen ganzen Web-Technologien, also haben da ein ganz gutes Gespür für, hatten ja auch bei Quinty schon sehr vertrauliche Daten der ganzen Unternehmen und genau, und versuchen dem jetzt dann auch gerecht zu werden.
Ja. Ist das denn, wie viele Business Angels gibt es eigentlich in Deutschland? Weißt du das ungefähr?
Ich habe keine Ahnung.
Ist eine fünfstellige Zahl, aber wahrscheinlich schon mal, oder?
Das tippe ich mal auf jeden Fall. Vielleicht sogar sechsstellig, weiß ich nicht.
Weil da hast du ja wahrscheinlich allein schon da schon eine ordentliche Zielgruppe, müsstest du ja eigentlich auf die ganzen Business Angel Netzwerke zugehen und dann irgendwie da eine Kooperation machen, sodass die Leute das Tool nutzen können.
Ja, ich glaube, wir haben festgestellt, es gibt so verschiedenste Leute. Und es gibt manche Leute, die machen dann so viel, die haben dann im Zweifel vielleicht nochmal ein Family Office oder irgendwie sogar dann noch irgendwelche Vermögensberater, die das dann machen oder irgendwelche Private Banker oder sowas. Das heißt, wir müssen so ein bisschen die Leute finden, die aber trotzdem noch so diese Self-Serve-Mentalität haben. Also das ist erstaunlicherweise relativ unabhängig von deinem Vermögen. Also es gibt Leute, die haben ganz, ganz viel, haben trotzdem Bock, sich da in jedes Detail reinzuklicken. Und manche wollen das halt lieber outsourcen. Ne? Und für uns sind halt im Zweifel die besser, die auch sich vorher die Spreadsheets selber gebaut haben. Also so ein bisschen diese Do-it-yourself-Mentalität haben. Und genau, weil sonst kommst du schnell auf diesen Fitnessstudio-Effekt. Ich mach das mal und dann mache ich es 3 Monate und dann habe ich keine Lust mehr und dann schläft es wieder ein.
Ja, das will man eigentlich ja nicht haben. Ich meine, die Fitnessstudios werden alle froh drüber sein, aber so jetzt rein von, wenn du ein Produkt baust, willst du auch, dass es genutzt wird.
Ja, und wir haben so ein bisschen ich glaube, du kannst kein Bootstrap-Business aufbauen im Softwarebereich, wenn du nicht eine gute Retention hast. Und dabei meine ich irgendwie größer 80% Net Retention oder so mindestens. Klar, der heilige Gral ist ja, du machst mehr als 100% sozusagen, net negative sozusagen. Aber ich glaube, alles darunter, da verlierst du immer so viel wieder und das ist dann so teuer im Marketing, das wieder zu füllen. Ne? Also und das geht dann eigentlich nur, also wenn du VC weg bist, kannst du das, glaube ich, machen eine gewisse Zeit lang. Aber als Bootstrapped, da fließt dir halt sofort dein Geld durch die Hände. Ne?
Ja, das ist dann weg. Ja, verstehe ich, okay. Wie teilst du denn mit deinem Bruder die Themen auf, wenn ihr beide Techies seid? Der eine macht Frontend, der andere Backend, also...
Ja, also bei Quinty war es erstaunlicherweise, haben wir auch immer viel das Gleiche gemacht, ne? Also haben alles gemacht, dann haben wir uns irgendwann so ein bisschen aufgeteilt, dass er mehr Produkt gemacht hat, ich habe mehr die ganzen anderen Themen, Finance, Marketing, Sales etc. gemacht. Jetzt im Moment sind wir wieder eigentlich komplett identisch, ne? Also meistens machen wir morgens kurz einen Call, gucken, was muss heute gemacht werden, dann arbeiten wir irgendwie an verschiedenen Features oder gucken, was muss heute marketingtechnisch passieren, dann schreibt diese Woche mal der eine Blogartikel, die nächste Woche der andere. Okay. Also teilen, wir haben jetzt keine festen Rollen, teilen uns also eigentlich so ein bisschen von Tag zu Tag auf.
Ist es für euch eher Vorteil, in der Familie zu gründen? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Perspektiven. Wenn man sich so gut kennt, kann es ja auch mal nach hinten losgehen, sage ich mal. Aber bei euch scheint es ja jetzt, ihr würdet ja keine zweite Gründung zusammen machen, wenn das nicht funktionieren würde, sage ich mal.
Nee, also wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht. Man muss dazu sagen, mein Bruder und ich sind uns auch relativ ähnlich von der ganzen Mentalität her und auch vom Typ her. Das heißt, da gibt es eigentlich wenig Konflikte und das ist eigentlich eher so gut. Also ich weiß 100%, was würde er jetzt machen in der Situation und andersrum. Das heißt, wir können auch gut füreinander einspringen. Wir können, es ist eine super Vertrauensbasis halt da. Ne? Das heißt, es ist ja auch immer sonst, viele Gründungsteams zerbrechen ja dann auch irgendwann daran. Also wir haben da in guten und schlechten Zeiten noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Und meine anderen Geschwister und mein Vater auch sind auch alle Unternehmer. Das heißt, das ist so ein bisschen in der Familie.
mentort man sich dann gegenseitig. Ja, kommt man zum Weihnachtsessen mit den, gibt's erstmal 16 Uhr Kaffee und Kuchen und aktuelle Challenges und 18 Uhr dann Weihnachtsessen oder?
Wir machen das erstaunlicherweise so, wir machen zweimal im Jahr, machen wir so ein Familienstrategie-Meeting. Da gehen wir in irgendein Hotel, machen dann 3 Tage und dann gibt es einen Slot für jeden. Da erzählt jeder, wie seine Firma gerade so läuft und was gerade die Probleme sind und dann reden wir drüber. Also das ist eigentlich so unser, klar reden wir auch so viel darüber, aber unser Format ist eigentlich, dass wir immer dieses wiederkehrende, und das machen wir jetzt glaube ich auch seit 15 Jahren oder so, 10, 15 Jahren, eigentlich zweimal pro Jahr wirklich, ein paar Tage.
Und dein Vater ist auch noch am Start sozusagen, der ist auch noch Unternehmer, oder?
Ja, der ist Unternehmer, der ist allerdings jetzt so ein bisschen zurückgetreten in die zweite Reihe seit 2, 3 Jahren, ist jetzt 68, glaube ich, genau. Er hat so ein Unternehmen im Hightech-Bereich, so Teilchenbeschleuniger und sowas, was so bei CERN im Boden ist, also so Hochtechnologie. Und genau, der ist aber jetzt dann immer noch da großer Beteiligter, macht aber auch jetzt andere Investments etc. Ne? Also da tauschen wir uns auch immer viel aus.
Okay, also es sind quasi auch alle Nutzer von deinem neuen Produkt.
Genau, das sind natürlich in der Familie, haben wir natürlich, wurden natürlich alle erstmal ausgestattet mit dem
Account. Ja, das ist klar. Okay. Wenn du jetzt so zurückblickst, jetzt hast du ja die VC-Welt ein bisschen gesehen über euren Investor und du hast ja über eine Dekade gebootstrapped und machst es wieder. Das scheint dir ja zu Spaß zu machen. Was sind für dich so die entscheidenden Vorteile von dem Modell? Sonst du würdest ja jetzt Wallet Guide nicht bootstrappen, wenn du nicht davon überzeugt wärst, gehe ich davon aus.
Genau, also ich finde einfach so dieses, ich mag so dieses, du nimmst einen Kunden nutzen und schaffst irgendwie Wert darum. Ich mag nicht so unbedingt dieses, jetzt nehme ich ganz viel Geld, mache eine große Wette auf was noch gar nicht irgendwie da ist und versuche dann daraus, also das ist für mich nicht so effizient, ne? Und ich, von der ganzen DNA bin ich auch eher jemand, der erstmal Geld verdient, bevor er es ausgibt sozusagen, ne? Und einfach auf die Kontrolle, ja, wenig Druck, viel Selbstbestimmung sozusagen, ne? Also klar, der Nachteil, da dauert natürlich alles länger. Also bei Quintly haben wir, glaube ich, so die ersten 3, 4 Jahre davor, ne, von 2010 bis 2013, 14, bis das so richtig abging, haben wir quasi kleinste Umsätze gemacht und das hat sich sehr lange gezogen. Am Ende hat sich es dann aber irgendwie ausgezahlt. Und deswegen, glaube ich, einfach finde ich das Modell cool. Also ich finde das immer sehr inspirierend, wenn Leute so dieses Durchhaltevermögen haben, das dann aus nichts heraus quasi auch was zu bauen. Ich glaube allerdings auch, dass die VC-Modelle, also ich bin ja jetzt nicht so voll dagegen, ich finde das gut. Manche Geschäftsmodelle funktionieren ja auch nur so. Und ich glaube, wenn du ganz schnell irgendwie jetzt einen Impact machen willst, dann macht das total Sinn, VC-Money zu nehmen, weil du halt dann sehr schnell auch eine Antwort bekommst, funktioniert es oder nicht quasi. Wogegen beim Bootstrapping kannst du auch mal 3 Jahre verschwenden und dann zu merken, ist vielleicht doch nicht das Richtige.
Auch von den Business Angels, die du jetzt als Kunde hast, hat noch keiner gesagt, ach übrigens, ich hätte jetzt auch Lust, hier ein Ticket bei euch zu machen. Also gab es da schon was oder wäre das eh so nicht interessant für euch aktuell?
Ja, es ist als Zweitgründer natürlich immer ein bisschen einfacher, auch wenn du eine erfolgreiche Company gemacht hast, hast du per se schon immer so viele Leute, die dir sagen, ja, wenn du noch mal was machst, sag mal Bescheid und so.
Der Trust-Faktor
ist schon. Der Trust-Faktor ist schon irgendwie da, auch dass man irgendwie alle Höhen und Tiefen mal mitgenommen hat. Man kennt so ein bisschen alle Fallen, die da kommen. Aber im Moment, wir wollen halt erstmal so an den Punkt kommen, dass wir Product-Market-Fit irgendwie zeigen können. Ich glaube, davor ist alles, also kann man machen, aber dann, weiß nicht, wir fühlen uns nicht wohl damit und dadurch, dass, wie gesagt, dass unsere einzigen Kosten gerade sind so ein bisschen unsere Opportunitätskosten plus ein bisschen an Tools etc. Finanzieren das jetzt aus unserem Ersparten heraus. Klar, das muss ich auch irgendwann wieder zurückzahlen, aber im Moment ist das Risiko noch so ein bisschen überschaubar und das, wir wollen halt erstmal zu einem Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wir haben ja auch was wirklich wertstiftend ist, bevor wir jetzt dann eben nochmal was überlegen. Aber im Moment haben wir da auch nichts geplant. Es sei denn, es passt irgendwie strategisch irgendwie hervorragend oder so. Ne?
Wann hast du Product Market Fit für dich? Wann ist es erreicht? Wenn es zwei Gehälter für euch bezahlt, wenn ihr 100 zahlende Kunden habt, 1000?
Wie definierst du das? Also mein, so ein erstes Zeichen wäre für mich so, wir haben 100 Nutzer und eine Retention von größer 80% irgendwie. Ne? Also dass du wirklich sagst, du hast mal eine Nutzer, die jetzt nicht nur deine Familie sind, sondern die auch weitere. Und die bleiben wirklich dabei. Also locken sich ein, verlängern die Verträge etc. Also dass man wirklich sieht, okay, du springst den wirklichen Wert. Ich habe das ganz oft gesehen, und auch im B2B-Bereich, dass dann oft Tools und Lizenzen verkauft werden, aber eigentlich hat der Kunde gar nicht so richtig den Mehrwert davon und dann wird das aber nur mitgeschleppt, weil es historisch ist und so. Und wir wollen halt immer sehr nah dran sein an dem Mehrwert für den Kunden am Ende, weil nur das am Ende wird dazu führen, dass die Zahlen gut sind. Genau, aber das ist so ein bisschen, also unser nächstes Stretch-Goal ist so ein bisschen so, ne, 100 zahlende Nutzer, 80% Retention plus.
Ja. Okay, ja, interessant. Okay,
alles, was ich so übrigens gelernt habe, war auch so, Product Market Fit ist auch nicht so, das hast du einmal und dann bleibst, sondern das ist ein lebendes Leben. Du kannst es auch wieder verlieren, genau.
Ja. Ja, ich finde es extrem interessant, wie schafft ihr es? Also, ich habe jetzt nicht drüber geredet, glaube ich, aber ihr habt ja wahrscheinlich schon ein life-changing Amount auf euren für den Exit bekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du nochmal, musst du nochmal erfolgreich nochmal was gründen und weiterarbeiten oder könntest du ja auch so reichen?
Also wenn du vom Bootstrap kommst, ist natürlich alles irgendwie life-changing, was du hast. Ja. Wir sind auch nicht durch fürs Leben, ne? Wir müssen noch, müssen schon nochmal was machen. Und das ist aber auch unsere Art. Wir wollen uns das auch nicht irgendwo hinlegen und sondern wollen immer auch Sachen bauen, etc. Aber es ist eher so, dass uns das jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Zeit gibt, sozusagen, dass wir was Neues auch bauen können, auf eine andere Ebene heben können. Der Druck ist so ein bisschen auch raus, jetzt gerade auch mit Familie, etc. Ne? Hat man jetzt nicht so dieses. Also früher war das ja, da war man irgendwie ganz jung, naiv, hatte quasi kaum Kosten. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Jetzt hast du, wenn man Familie hat, wird alles irgendwie, ist alles komplexer. Und deswegen habe ich auch super Respekt, wenn jetzt irgendwie Leute eine Familie haben und dann wieder gründen. Das ist extremst hart, weil du das halt alles irgendwie unter einen Hut bringen musst. Und ja, mal durch den Verkaufserlös haben wir halt einfach ein bisschen Spiel sozusagen, dass wir uns jetzt nicht so unter Druck setzen müssen, sondern können uns halt auch die Zeit nehmen, Dinge ordentlich zu machen und müssen nicht auf Teufel komm raus quasi sofort Erfolg haben. So ein bisschen diese Langfristperspektive einzunehmen. Aber ja, also wir hatten das, bei uns war das ja auch das erste Mal, dass wir was verkauft haben, ne? Fühlt sich erstmal komisch an. Aber genau, und unser Ziel ist aber, dass wir das dann auch jetzt entsprechend so wieder einsetzen, dass wir daraus dann auch was Neues erschaffen können.
Ist es sicher auch ein Problem, wenn der Druck dann, oder wenn du zu wenig Druck hast für das Produkt und für euch als Team?
Das ist immer so ein Spannungsfeld, ne? Ist auch jetzt klar, jetzt freut man sich auch, dass man Zeit mit der Familie mehr verbringen kann. Irgendwie nachmittags früher hat man irgendwie bis 23 Uhr da gesessen und Sachen zu Ende gecodet. Ist so ein Spagat. Ich glaube, manchmal ist die Naivität und auch das Durchziehen so irgendwie ganz, ganz cool. Und du kommst natürlich schneller voran. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir es in der Balance machen. Aber das ist so ein bisschen auch das, was wir uns so ein bisschen beweisen wollen, dass das geht irgendwie, ne? Dass man nicht immer das eine oder andere machen muss, sondern dass man auch irgendwie einen Mittelweg finden kann.
Wie sieht da jetzt für euch aus? Also habt ihr einen 8-Stunden-Tag oder machst du vormittags und mittags ist Familie oder machst du abends noch ein bisschen was, wenn die Kids dann schlafen, oder?
Also ich gehe meistens irgendwie ins Büro, weil mir das gut tut, mal zu Hause rauszukommen irgendwie, ne? Also ich bin typischerweise 8-9 Uhr fangen wir an, dann so 17 Uhr oder so machen wir Schluss, aber ist jetzt auch nicht jeden Tag gleich, ne? Also man macht dann auch Termine zwischendurch, macht dann dafür mal abends noch was. Ist ja auch, wir machen jetzt ja auch viel Produktentwicklung, viel am Coden. Wenn du das irgendwie 6-7 Stunden am Stück machst, bist du auch ganz gut durch.
Ja, ja.
Also versuchen das so ein bisschen gesund einfach zu machen, ne? Dass das jetzt nicht auf Kosten von Gesundheit oder irgendwas anderem geht, sondern dass man das solide machen kann. Ob das dann reicht am Ende, hoffen wir schon, aber ist immer eine Wette. Man weiß halt nie, ob es funktioniert, ne? Aber das wussten wir früher auch nicht. Also
eure anderen Ideen, da verfolgt ihr jetzt gerade nichts davon. Das heißt, weil ihr habt ja jetzt noch du hast gesagt, den einen Tag, wo er noch für Quintly was macht, dann macht er hier das und dann ist aber auch gut. Also es gibt nicht noch weitere Side-Hustles, die ihr schon im Hinterkopf habt und nebenher nochmal überlegt und euch anschaut.
Nee, im Moment ist jetzt da eigentlich unser Fokus drauf. Das Einfachste, was wir eigentlich gesagt haben, ist, wenn wir schnell was Großes mit viel Geld machen wollen, dann wäre es halt wahrscheinlich tatsächlich wieder irgendwie ein B2B-SaaS-Case, ne, wo du halt irgendwie zu ein paar Unternehmen hingehst und sagst, hey, was sind eure Probleme? Und dann baut man was dafür. Da ist man halt sehr nah dran am ersten Umsatz und auch in guter Höhe. Das hatten wir bei Quintly auch immer. Da waren wir immer so an den Marketingbudgets der großen Brands dran. Das ist halt ganz charmant, weil du halt mit 500 Euro im Monat oder so wächst mit dem mit. Und es ist natürlich auch nie eigenes Geld, was ausgegeben wird. Das ist sowieso dann irgendein Marketingbudget. Die haben das, also es ist nicht so eine harte Verhandlung wie jetzt. Beim B2C, was da allerdings wieder cool dran ist jetzt, ist, du kriegst das direkte Feedback durch Zahlungsbereitschaft etc. Bei B2B kann das auch mal, hast du zwar einen Vertrag verkauft, der läuft jetzt noch 2 Jahre, aber das heißt nicht, dass du den gerade noch irgendwie Wert bringst, ne? Und bei B2C ist das, finde ich, so ein direktes Feedback, was du die ganze Zeit bekommst.
Aha, ja. Spannend.
Aber klar, wenn man jetzt einfach nur sagen wollte, wir wollen wieder irgendwas machen, was Geld verdient, dann würde man wahrscheinlich sich irgendeine gute Nische im B2B SaaS suchen und in dem Bereich was bauen. Ist ja auch viele Möglichkeiten im Moment.
Als erfolgreiche Gründer mit Exit und so, gebt ihr euer Wissen da jetzt weiter? Ich meine, du bist jetzt hier im Podcast und erzählst darüber und das ist ja auch schon immer so Wissenstransfer für alle, die das sich anhören. Aber mentorst du auch andere Startups? Investierst du in andere Startups? Machst du Vorträge in dem Bereich und versuchst anderen zu helfen, jungen Gründerinnen?
Also wir sind jetzt nicht so ins breite Business Angel als selbst eingestiegen, weil wir gesagt haben, irgendwie, ja, das ist uns zu kleinteilig und so. Aber wir haben jetzt so ein paar gerade so aus dem Netzwerk, die wir kennen, schon so 2, 3, 4 kleinere Investments gemacht quasi, ne? Und die, also das ist dann so, wo man dann viel mentort, irgendwie, ne, dann die Sachen so mitgibt. wir sind auch immer offen. Also wenn irgendjemand irgendwelche Fragen hat, kann er sich auch immer bei uns melden. Wir sind da ja nicht sehr, helfen immer gerne weiter. Genau. Ansonsten mein Netzwerk. Ich bin auch selbst hier noch bei EO. Das ist die Entrepreneurs Organization. Das ist auch, das trifft man viele andere Unternehmer auch von jung bis alt. Das macht auch immer Spaß, sich da auszutauschen. Also ich versuche mich schon viel auszutauschen, aber wir versuchen gerade tatsächlich noch unseren Hauptfokus der Zeit wirklich, dass wir was Neues bauen und nicht uns so ablenken zu lassen durch andere Themen.
Ich glaube, bei EO hatte ich jetzt auch schon einige, die jetzt hier das angesprochen haben. Wie kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen? Ist da, zahlst eine Mitgliedsgebühr und dann gibt es Treffen?
Genau, was also Gebühr ist, glaube ich, so im Bereich 4.000 Euro pro Jahr oder sowas. Ne? Das heißt, und dann gibt es zwei Bereiche, wie hast du den EO Accelerator, das ist, geht, da musst du mindestens 250.000 Euro Umsatz machen mit deinem Startup oder so pro Jahr. Und dann kannst du rangeführt werden und in der Hauptorganisation muss dein Startup mindestens irgendwie 1 Million oder deine Company, das sind auch gestammte Firmen dabei, mindestens 1 Million Euro Umsatz pro Jahr machen oder du musst halt ein Investment Amount in gewisser Höhe eingenommen haben oder so. Ne? Das heißt, alle, die dort sind, ist ein bisschen so eine Vorqualifizierung, dass das auch wissen, dass da auch was dahinter steht. Und dann tauscht man sich aus, nicht nur zum Unternehmen, sondern es geht über alle Bereiche von Privat, Familie, Firma, also alles, was den Unternehmer im Prinzip betrifft. Und das ist eigentlich schön, weil wir dort so eine Regel haben, es wird nur in Erfahrungen geredet. Du darfst keine Ratschläge geben an andere Leute, sondern das immer nur sagen, ah, ich hatte mal eine Erfahrung, da habe ich das gelernt und deswegen ist dann das rausgekommen. Und dann kann derjenige selber entscheiden, was er daraus macht aus deiner Erfahrung.
Ah, interessant. Und du triffst da, bist du einmal im Monat oder wie oft trifft man sich da?
Ja, wir haben so eine Art Selbsthilfegruppe. einmal im Monat mit anderen Unternehmern, wo man sich so in 6 bis 8 Leuten dann entsprechend austauscht zu seinen Challenges, gerade in allen Bereichen. Und dann gibt es aber auch noch jede Menge andere Events drumherum, wo man dann die größere Community dann dort trifft.
Cool.
Genau. Aber es hilft ja, das mache ich jetzt auch schon seit 2013. Also recht lang.
Okay. Das ist auch schon 12 Jahre, okay. Ja, wenn du diese 12 Jahre plus die Zeit davor zurückblickst, was, du hast jetzt viel angesprochen, aber was denkst du, waren so entscheidende Faktoren, dass Quintly funktioniert hat? Also was ist so Erfolgsfaktoren gewesen? Was könntest du als Tipps mitgeben für junge Gründerinnen?
Also bei uns der größte war, das kann ich jetzt eher so aus der Tech-Gründersicht sprechen, jetzt war aber tatsächlich sich so diesem Thema Sales und so sehr stark zu öffnen einfach, weil man auch als Techie, wo man sehr Produktverständnis hat, auch eine sehr gute Salesperson ist, typischerweise. Also man sagt vielleicht, ah, mir macht das nicht so viel Spaß und ich spreche nicht so gerne den ganzen Tag am Telefon. Aber wir haben festgestellt, einmal das Feedback, was man vom Kunden bekommt, als auch, dass man alles beantworten kann, wirklich, ne? Weil du kennst ja jede Zeile Code, das ist, glaube ich, ein Riesen-Asset. Und das wirklich auch dann zu tun, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich mir den Sales-Prozess und mach das mal. Ich muss das nicht für ewig machen, dann kann, wenn ich eine gewisse Größe habe, kann ich mir wieder ein Team irgendwie aufbauen. Aber das mal gemacht zu haben, das war für uns eigentlich so das größte Learning, so wie kriege ich ein Produkt überhaupt an den Markt damals. Und ansonsten, glaube ich, ist es viel einfach seinem Bauchgefühl vertrauen. Ich sage, alle Entscheidungen, die wir auch zu spät getroffen haben, das Bauchgefühl hat immer schon ein halbes Jahr vorher eigentlich die Richtung vorgegeben. Also ich bin da mittlerweile eigentlich ganz gut dabei, einfach zu sagen, okay, was sagt mein Bauch, und dann in die Richtung irgendwie zu gehen. Also die, ja, kriegt man ein ganz gutes Gespür so über die Zeit.
Okay.
Und ich glaube, sie selbst treu bleiben, nicht so diese, ja, viele Sachen, man muss das nicht immer, es gibt auch nicht den einen Weg zum Erfolg, glaube ich, ne? Jeder findet seinen Weg, es gibt nicht immer die Wahrheit, gerade heutzutage hat ja jeder eine Meinung zu allem quasi und da einfach ein bisschen Kopf runter und seinen Weg zu machen, ich glaube, das ist dann das Beste.
Muss man immer auch erkennen, dass man dann auf dem richtigen Weg ist dann, oder wenn es für einen funktioniert, ist ja auch okay. Dann
ja, oder man, öfter hört man ja auch dann welche super Cases, denkst du, krass, wieso machen die das so erfolgreich? Und dann erfährst du irgendwann mehr Details und weißt halt, okay, da waren auch jede Menge Glück und sehr viele Aspekte, die du gar nicht sehen konntest von außen. Ne? Deswegen ist so ein Vergleich mit anderen immer schwierig, weil du ja nie alle Komponenten kennst.
Das stimmt,
des Vergleichs, ne? Und das ist ja, ich glaube einfach, und was wir immer versuchen, sehr langfristig zu denken. Also wir würden jetzt nichts, haben wir bei Quint ja auch nicht gemacht, haben auch nicht versucht, irgendwelche Zahlen nach oben zu treiben, damit das irgendwie gut aussieht, sondern eigentlich immer endlich geguckt, okay, was macht langfristig am meisten Sinn und dann so entschieden.
Okay. Hast du da jetzt dann einen 5-Jahres-Plan schon, wenn du langfristig ansprichst für Wallet Guide oder wie lange plant ihr in die Zukunft? Gibt es irgendwelche Milestones, weil du gesagt hast, 100 Kunden, 80% Retention. Ist das was ihr irgendwo auf einem Flipchart stehen habt, dass ihr das bis Ende des Jahres zum Beispiel erreicht haben wollt?
Genau, also auf Flipcharts haben wir immer sehr viel stehen. Viele Dinge, die man wieder einkassieren muss. Aber wir haben so ein bisschen unterschätzt, wie komplex eigentlich diese ganze Basisarbeit ist, die wir machen mussten. Da sind wir jetzt ganz gut durchgekommen. Und dass wir tatsächlich jetzt eigentlich sagen, so bis Ende 2025 müssen wir eigentlich irgendeinen Beweis sehen für Product Market Fit, damit das gut funktioniert. Wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man vielleicht das, die Idee nochmal hinterfragen oder so. Aber also das heißt, dieses Jahr ist schon für uns ganz spannend, weil das eigentlich das Jahr sein muss, in dem wir zeigen, dass man damit Geld verdienen kann. Genau, ansonsten schauen wir eigentlich jetzt nicht, ich bin jetzt kein großer Fan von irgendwelchen Businessplänen über Jahre, denn du musst jetzt gerade krass auf die Kosten achten, aber eher zu sagen, okay, viel mit den Kunden in Kontakt zu sein, so die Zeit da zu verbringen, wo sie am meisten Mehrwert bringt. Ja, genau. Okay. Also wir schauen jetzt mal so bis Ende des Jahres, wenn wir dann sehen, dass das irgendwie gut funktioniert, dann könnten wir uns auch vorstellen, dann wieder ein kleines Team irgendwie aufzubauen darum und genau, aber das ist so die Vision.
Schön. Ah ja, es ist super interessante Story und echt mal auch so ein bisschen ein paar andere Winkel, die ich sonst noch nicht so häufig hatte mit dem Exit und was mache ich dann mit meiner Zeit. Du hast schon ein bisschen angesprochen, wie deine Arbeitszeiten aussehen und mit Familie, kriegst du dann es noch hin, dass du dich selber privat um dich kümmerst? Also wie kriegst du das hin? Also dass du Privatzeit für dich hast, Sport oder sowas?
Ja, ist immer, müsste ich auch immer mehr machen. So ein Thema. Und klar, ist natürlich so ein Thema, ich glaube, ich packe mich selbst natürlich immer so als letztes, versuche erstmal alle Baustellen zu erfüllen und dann so ein bisschen mit der Restzeit zu gucken, was geht. Ne? Ich glaube, wenn mir jetzt irgendwas ganz wichtig ist, dann würde ich es wahrscheinlich einfach eher so in die Arbeitszeit legen, weil es da am einfachsten ist, das irgendwie rauszucutten. Genau. Aber auch phasenweise, ne? Mal läuft es irgendwie alles easy, mal ist schwierig. Ne? Also es gibt da kein Geheimnis.
Ja. Ja, aber für mich funktionieren Routinen da gut, von daher ist es, aber das ist immer so, ist, wie du sagst, auch für jeden funktioniert was anderes.
Ja. Ich versuche auch jeden Morgen irgendwie meine Sporteinheit zu machen, auch wenn die Kinder über einen drüber krabbeln währenddessen etc. Aber die, genau, ich bin auch der Meinung, wenn du so gute Routinen hast, dann funktioniert das und ja, immer so ein bisschen gucken, was ist gerade wichtig und dementsprechend zu priorisieren.
Alles klar. Alex, vielen, vielen Dank fürs Teilen der Story. Fand's super interessant. Und ja, wenn jemand Fragen hat, kann er sich ja gerne melden. Oder Interesse natürlich am Produkt und der ähnliche Probleme hat mit seinem Finanztracking.
Ja. Dann das ist tatsächlich spannend. Also wir sind gerade immer noch auf der Suche, immer nach Leuten, die so ein bisschen besondere Use Cases haben. Also wenn da jemand Bock hat, auch vielleicht so ein bisschen Input zu geben, was dann auch sich direkt im Produkt widerspiegelt, da sind wir halt immer auch gerade sehr offen, auch im Austausch. Also wenn da jemand Ideen hat, immer her damit.
Mir fällt da jemand ein, dem schicke ich es auf jeden Fall. Alles klar. Viel Erfolg auf jeden Fall.
Vielen Dank für die Zeit. Hat es Spaß gemacht.
Mir auch. Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende von Folge 122. Ein Dankeschön an Squarespace fürs Sponsern der Ausgabe. Link ist in den Shownotes. Auch alle Links, die zu Alex und Wallet Guides dich interessieren, die findest du auch in den Shownotes. Gibt es ein paar LinkedIn-Artikel und diverse Informationen zum Produkt. Ansonsten, wie immer noch der Hinweis, gern kannst du Happy Bootstrapping auch als Newsletter abonnieren auf happy-bootstrapping.de. Gibt es dann meistens ja nachmittags am Release-Tag oder am Folgetag, je nachdem, wie ich das schaffe. Und ansonsten kannst du mir gern Gästevorschläge schreiben. Das geht übers Kontaktformular auf happybootstrapping.de oder einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Der Link ist auch irgendwo in den Shownotes versteckt. So. Nächste Woche habe ich den Martin Höller zu Gast. Ich nehme erst am Freitag mit ihm auf. Von daher kannst du da auch gerne noch Fragen schicken, falls du am Donnerstag dir welche einfallen. Der Martin, der baut diverse Apps für Mac, für iOS, lebt selber in Italien. martinhöller.net ist die Website. Kannst du mal schauen. Falls du noch was hast, schick's mir gerne rein. Und seine bekannteste App ist In Your Face Meeting Reminder für Mac. Fand ich eine witzige Idee und da ist, glaube ich, ein gutes Geschäft draus entstanden. Nächste Woche also Folge 123 mit dem Martin Höller. Bis dahin, schöne Woche dir. Ciao, ciao.